7:02, wir sind einigermaßen pünktlich. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum Mainzer Mediendisput in Berlin. Heute natürlich nur zu einem positiven Thema. Wir wollen Sie nicht mit Kritik belästigen oder mit irgendwelchen Kontroversen, sondern wir wollen das Gute sehen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wie kommt das Neue in den Journalismus? Das ist unser Thema und gleich werden Sie die Menschen kennenlernen, die dazu was beizutragen haben und natürlich auch später ergänzt durch ihre Beiträge. Aber zuvor wird noch die Chefin des Hauses Sie persönlich begrüßen. Frau Heike Raab ist Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und Europa und aber auch Koordinatorin der Medienpolitik. Also sie kennt sich aus seit vielen Jahren und wird jetzt ein paar Worte zum Thema, aber auch zum Umfeld zu Ihnen sprechen. Bitte.
Ja, sehr verehrte Gäste, lieber Thomas Live, ich grüße auch ganz herzlich das Podium, aber ich grüße vor allem Sie. Mainzer Mediendisput in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz, das birgt immer für ein volles Haus. Und ich darf zunächst auch schon mal allen die um Verständnis bitten, die heute in diesem überbuchten Saal keinen Platz finden, sondern draußen im Foyer, aber an schönen Stehtischen, auch viel näher später am Weinbuffet, die spannende Diskussion heute verfolgen können. Ich heiße Sie hier herzlich willkommen und würde man die Maßstäbe des deutschen Markenrechts anwenden, ich glaube, so könnten wir mit Fug und Recht sagen, der Mediendisput ist eine Marke in Berlin und vor allen Dingen in der Landesvertretung hier. Der Mediendisput findet seit Jahren hier bei uns statt. Er ist immer gut besucht. Was sage ich? Er ist rappelvoll. Und wie wir wissen, hat jedes Markenzeichen auch einen eigenen immateriellen Wert. Würden wir aber die Maßstäbe des Urheberrechts anwenden, auch wenn dasselbe gerade heftig in der Diskussion ist, so müsste man Thomas Live mit diesem geistigen Eigentum sicher in Verbindung bringen. Herzlichen Dank, lieber Thomas, für das unermüdliche, oft unbequeme, aber immer leidenschaftliche Engagement. Herzlich willkommen dir. Ich freue mich sehr, dass heute wieder einmal diese Veranstaltung von meiner Seite aus mit einem Grußwort eröffnen werden darf. Dass ich dies als Staatssekretärin und Bevollmächtigte für Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer tun darf, ist eine besonders schöne Aufgabe. Und es ist eine besonders schöne Aufgabe, wenn man dieses Haus hier in Berlin, auch dieses Haus in Brüssel leiten darf. Aber eine noch spannendere und interessantere, wenn man, wie Thomas Live eben schon gesagt hat, auch die Rundfunkkommission der Länder in Vertretung der Ministerpräsidentin selbstverständlich und die 16 Länder an dieser Stelle koordinieren darf. Eine privilegierte, manchmal auch leicht nervenaufreibende Tätigkeit. Nicht nur, wenn es um den 20. KEF-Bericht geht und um die Empfehlung, dass wir den Rundfunkbeitrag möglicherweise um 20 Cent senken könnten und damit sicherlich wichtige Fragen verbunden sind. Nicht nur, wenn es darum geht, den Deutschlandradio-Staatsvertrag auch anzupassen, entsprechend den Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht uns vorgegeben hat, seitens des ZDF-Staatsvertrages und die wir nun auch an anderen Stellen umsetzen müssen. Und Sie sich vielleicht vorstellen können, wenn es um Gremiengrößen geht, wie wichtig eine solche Diskussion ist. Besonders spannend ist es aber auch, wenn wir in Zeiten wie diesen in einer Bund-Länder-Kommission zum Thema Medienkonvergenz darüber diskutieren, wie die Auffindbarkeit von Inhalten auf Plattformen, auf Intermediären gewährleistet werden kann. Es ist aber auch spannend, darüber zu reden, wie die Macht der Mediaagenturen ausgestaltet werden soll oder ob wir hier regulatorisch drangehen sollen. Es geht um Themen wie Netzneutralität und es geht darum, wie wir diese ganze Meinung, die wir dann endlich zwischen Bund und Ländern konsentiert haben, auch nach Brüssel tragen, nach Europa, wo wir wissen, dass die audiovisuelle Mediendienstrichtlinie, die AVMD-Richtlinie, nunmehr novelliert wird. Oettinger hat Dampf in dieses Thema hineingegeben und es ist hier ganz entscheidend, ich glaube auch für die Fortentwicklung des öffentlich-rechtlichen, des privaten Rundfunks, wie wir uns hier als Bundesrepublik Deutschland aufstellen. Also spannende medienpolitische Zeiten. Und dies alles findet hier in dieser Landesvertretung statt. Hier, wo Sie jetzt gerade sitzen, haben wir letzte Woche, vergangene Woche Mittwoch, mit der KEF in dieser Anhörung gesessen. Und wir werden es genau nächste Woche oder am 16. März in 2 Wochen wieder tun und werden uns mit all diesen Fragestellungen im Kreise der Rundfunkkommission beschäftigen. Bis Mitte Juni dieses Jahres wollen wir Eckpunkte vorlegen darüber, wie dieser regulatorische Rahmen denn ausgestaltet werden soll, den Bund Länder in dieser bunten, neuen, schönen, audiovisuellen Medienwelt uns geben wollen. Eine spannende medienpolitische Zeit. Spannend ist aber auch eine neue Debatte, die sehr selbstkritisch auch von den Medien aufgenommen wird. Und das ist die der Glaubwürdigkeit der Presse. Erst schien es ja so, als ob der Vorwurf der Lügenpresse nur zu den grässlichen Pegida-Demos gehörte. Doch scheint er irgendwie schleichend auch im Volksmund anzukommen. Sätze wie was in der Zeitung steht, davon kannst du ja sowieso nur die Hälfte glauben. Die Hälfte? Da stelle ich die Frage, wem glaubt man wie viel? Und wer kann messen, wie viel man wem glauben kann? Der Tageszeitung die Hälfte, ARD und ZDF vielleicht ein Drittel, aber Facebook alles? So scheint es fast. Das, was wir in den Social Networks gepostet und geliked wird, wird oft ungefiltert für bare Münze genommen und die Glaubwürdigkeit der etablierten Medien in Zweifel gezogen. Bemerkenswert ist für mich daher, dass die neue ARD-Intendantin, Frau Professor Carola Wille, genau dieses Thema der Glaubwürdigkeit auch in den Mittelpunkt stellt. Und ich glaube, es ist bitter nötig. Vor gut 10 Tagen, am 20.02., zogen samstags nachmittags rechte Demonstranten zum SWR-Funkhaus nach Mainz und skandierten Lügenpresse, Lügenpresse. Es waren zum Glück nur 30 und es waren über 300 Gegendemonstranten. Es waren Journalisten, es waren Politikerinnen, Politiker, es waren aber auch viele, viele Bürger, die einfach für diese Rechte eingetreten sind. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Ein demokratisches Grundrecht und eines, für das die Menschen 1832 aufs Hambacher Schloss hinaufgezogen sind. Und wie ich finde, ein Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und mit Sorge sehe ich als Medienpolitikerin, dass solche Entwicklungen auch in einigen europäischen Mitgliedstaaten, und ich schaue nach Polen und Ungarn, dazu geführt haben, dass nationalistische Staatsregierungen nunmehr Mediengesetze geändert haben und dass nicht mehr die freie Meinung, sondern die Meinung der Regierung richtig transportiert wird. Ich bin daher dankbar, lieber Thomas Leif, dass der heutige Mediendisput auch in solchen bewegenden medienpolitischen Tagen hier wieder stattfinden kann und dass wir hier laut sind an dieser Stelle und ich glaube, wir können gar nicht laut genug sein. Ich möchte herzlich danken und möchte... Sorry, wir haben heute das so gelöst. Wir sind bei einer Reihe von Veranstaltungen laut. Und vielleicht kennen Sie die Landesvertretung Rheinland-Pfalz auch, wenn zum Jahresauftakt immer die Rückblende gezeigt wird. Und auch hier stand das Thema Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in diesem Jahr ganz besonders im Fokus. Es geht hier um die besten Fotografien, die besten Karikaturen des letzten politischen Jahres. Und auch hier spielte genau das Thema der freien Meinungsäußerung gerade in den Medien eine große Rolle. Aber nicht nur da, sondern auch bei der Berlinale, wo wir hier Filmemacher auch aus unserem Partnerland Ruanda haben zu Wort kommen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns einen spannenden und einen politisch nachhaltigen Abend. Bühne frei nun für Thomas Leif, Hans-Jürgen Alt, Susanne Bayer, Georg Löwisch, Jörg Quos, Stefan Niggemeier, Christine Strobel, herzlich willkommen in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung und den kleinen Einblick auch in die Medienpolitik und die Agenda, was da passiert. Möchte gerne im ersten Teil ein bisschen die Personen Ihnen vorstellen, damit Sie einen Eindruck haben, vor welcher Grundlage Sie über Innovationen sprechen, von Ihren Projekten und so weiter. Beginnen möchte ich mit Frau Bayer. Bei Ihnen ist ja das Besondere, dass Sie, glaube ich, die erste Chefredakteurin oder stellvertretende Chefredakteurin überhaupt im Spiegel sind.
Mhm, überhaupt, ja. Stimmt. Also ich habe eine Kollegin bei Spiegel Online, die ist auch schon länger auf diesem Posten, auch stellvertretende Chefredakteurin, aber im Printspiegel, wie wir inzwischen im Haus sagen, bin ich die Erste.
Und was ist das für ein Gefühl?
Wirklich ein gutes Gefühl. Es stimmt schon auch, dass wir Kolleginnen da sehr nachgefragt haben in den letzten Jahren und das richtig fanden, dass Frauen Ressortleiterinnen werden und vielleicht auch mal Chefredakteurin werden. Und es macht Freude, es macht mir Freude, es ist schön in dem Team. Und
haben Sie lange überlegt?
Ja, ich hatte dann tatsächlich das Gefühl, nachdem wir Kolleginnen allesamt eine Weile insistiert haben, kann ich jetzt nicht sagen, nö, lieber nicht oder ich nicht. Deswegen habe ich gar nicht so lange überlegt, sondern eigentlich schnell zugesagt.
Weil eine Kollegin hatte vor einigen Jahren hier mal an der gleichen Stelle gesagt, der Spiegel ist im Grunde ein byzantinisches System. Da ist ja was dran, oder?
Ja, das hat aber auch Vorteile. Wir müssen das genau begründen. Und wir sind aber, deswegen haben Sie mich ja auch vielleicht eingeladen oder uns alle eingeladen, im Moment wirklich ein Unternehmen im Wandel. Wir ändern ganz viel und ein bisschen Byzantinismus schadet ja nicht. Und bei anderen Teilen gucken wir, was wir abschaffen können.
Ist das für eine Frau schwerer, jetzt in diesen Krisenmomenten zu agieren? Und müssen Sie sich gegen diese Männergewalt dort in der Führung durchsetzen? Ist es für Sie unangenehm, da auch sozusagen mit etwas härteren Methoden zu arbeiten, um was durchzusetzen?
Also ich war tatsächlich eigentlich innerlich nie darauf vorbereitet, sowas zu machen. Es war tatsächlich so, die Chefposten bekamen Männer und wir Frauen haben uns ganz so eigentlich auf Schreiben eingestellt. Und das kam jetzt sehr schnell innerhalb von wenigen Jahren und es war für mich alles sehr überraschend. Und einiges musste ich lernen, da haben Sie recht, das ist schon wahr. Andererseits ist eine Besonderheit bei uns im Haus, wir sind alle gerne dort und deswegen alle lange dort. Und ich kenne meine unmittelbaren Kollegen sehr lang schon. Und es ist mir alles wohlvertraut. Insofern ist es auch nicht mit Ängsten, wenn Sie das erfragen wollten, verbunden, sondern macht wirklich große Freude.
Ja, an Ängste habe ich gar nicht gedacht. Aber wenn Sie dem Publikum erklären sollten, wie ist die Stimmung im Spiegel jetzt bezogen auf die sogenannte Medienkrise, kann man sagen, da bleibt jetzt erstmal kein Stein auf dem anderen oder ist das übertrieben? Weil Sie sind ja erstmals in die Öffentlichkeit gegangen, auch mit bestimmten Ideen. Wie würden Sie das Krisenklima kurz skizzieren?
Also ich würde es kein Krisenklima nennen. Einiges machen wir wirklich ganz neu. Wir haben über Jahrzehnte sehr getrennt gearbeitet, Verlag und Redaktion. Und haben jetzt Arbeitsgruppen gegründet, 15, die ganz heterogen besetzt sind. Also Spiegel Print, wie wir jetzt sagen, Spiegel Online und Verlag. Und da mussten wir erstmal ein paar Wochen lang die Sprache der anderen kennenlernen. Und es hat so verschiedene Projekte gegeben. Das wissen Sie ja, wie machen wir das mit der Bezahlschranke, ist ein Beispiel. Das war eine Arbeitsgruppe oder eine Arbeitsgruppe, Kongresse, Veranstaltungen, sowas. Und das macht Freude, weil es wirklich Werkstattcharakter hat. Und dann ist es aber auch so, dass wir nun nicht alles ändern wollen, denn der Spiegel hat Strukturen, die sich sehr, sehr bewährt haben über Jahrzehnte und eigentlich ist auch unser Bemühen, ganz viel zu halten, die Redaktion so groß wie möglich zu halten, so schlagkräftig wie möglich zu halten, die Dokumentation, das müssen wir eigentlich immer dazu sagen, 70 Dokumentationsjournalisten, die alle Texte, apropos Lügenpresse, immer prüfen, also diese Qualität, diesen Standard halten und auch die Unabhängigkeit halten.
Aber sag mal so, man muss sich keine Sorgen machen jetzt. 600.000 Nettoauflage wirklich jetzt, das ist noch kein Problem ökonomisch.
Also wir haben eigentlich fast immer 800.000.
Ja, mit den Nebengeräuschen, mit den Realabzügen heißt es angeblich 600.000
Nee, das ist schon sehr viel höher und das ist hoch, viel höher als alle unsere Konkurrenten. Das ist natürlich nicht mehr so hoch wie vor 15 Jahren, als es so gut wie kein Internet in unserem Leben gab, das ist ja klar. Aber wenn wir jetzt zusammenrechnen, die Plattformen, die wir haben, das Heft und Online und Fernsehen, dann sind es jede Woche Millionen, die Spiegelinhalte nutzen. Es hat sich halt verändert. Es ist nicht nur dieses Magazin, aber das Magazin ist nach wie vor stark und schlägt sich gut.
Frau Strubbel, Sie sind auch unverhofft, in Anführung, eine Spitzenfunktion gekommen und haben im Grunde Ihren Ruhm, Ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken, dass Sie im Grunde restrukturiert haben. Sie haben ein Krisenunternehmen wieder flott gemacht. Ist das sozusagen der größte Unique Selling Point für eine Medienkarriere?
Das ist ja lustig. Sie haben noch nicht gefragt, ob das als Frau was Besonderes ist.
Dazu
vielleicht können
noch.
Sie das mal hinzufügen.
Ja, wenn so ist, können Sie es ja ergänzen.
Nein, also erstens, das ist mir ein Tick zu groß alles, wenn Sie gestatten. Ich bin gefragt worden, ob ich die Aufgabe bei der ARD Digeto mache und hatte schlicht relativ wenig Ahnung. Manchmal hilft das im Sinne von, was da auf mich wartet. Dann geht man vielleicht ein bisschen unbedarft daran. Und der Vorteil an einer richtigen Krise ist ja, dass man auch vieles ändern muss. Ich finde, manchmal hilft es. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in den ersten Tagen und Wochen wirklich festgestellt habe, dass eigentlich gar nichts so funktioniert, wie ich das mir erhofft, gedacht und überlegt hatte. Und dann muss man eben grundsätzlich ran. Und insofern war das vielleicht im Nachhinein gar keine schlechte Ausgangssituation. Es war auch durchaus so, dass wir relativ große Probleme hatten, auch so Themen, wie die nicht so angenehm sind. Und dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als irgendwie zu versuchen, sie zu lösen. Denn wenn man nur versucht zu überleben, gestaltet man ja nicht, dann wird's ja auch langweilig. Und insofern habe ich immer versucht, die Kräfte, die ja da sind, das ist ja immer das Spannende, man kommt in so ein Haus und stellt erstmal fest, es läuft ganz viel schief und dann sind aber die Menschen da, die bleiben auch da und dann ist man erstmal in der Versuchung zu sagen, naja, aber wie soll denn das gehen? Und dann stellt man aber fest, nee, die Menschen, die da sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können ja ganz viel, die sind nur einfach nicht richtig eingesetzt worden. Und das war eigentlich das Spannende, das zu sortieren. Ich muss allerdings sagen, jetzt bin ich knapp 4 Jahre da und von den 4 Jahren waren 3 blöd. Also.
Blöd heißt, was ist die Übersetzung von blöd?
Blöd heißt, dass sie nicht vergnügungssteuerpflichtig waren. Also es war schon, und es war auch nicht so, dass ich da jeden Abend fröhlich raus bin und gedacht habe, auch morgen ist auch wieder ein schöner Tag, sondern es war schon so, dass ich dachte, huiuiui, jetzt haben wir heute wieder 5 Probleme gefunden, 3 davon nicht gelöst und 10 alte sind immer noch da. Aber
Und was braucht man für eine Grundausstattung, um trotzdem 3 blöde Jahre zu überleben?
Tja, das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, also ich sag mal so, im Grunde habe ich ja den schönsten Job der Welt. Also das muss man ja mal einfach sagen, weil für mich den schönsten Job der Welt, weil man Filme machen darf. Das ist einfach, oder mit kreativen Zusammenarbeiten, mit Regisseuren, Autoren, Filme machen, das ist ein Glücksfall. So. Und ich habe überhaupt nicht einsehen wollen, dass man das jetzt nicht mehr gut hinkriegt, weil es ist ja im Grunde eine Luxussituation. Wenn Sie in einem öffentlich-rechtlichen Tochterunternehmen arbeiten, kriegen Sie im Grunde von den Gebührenzahlern, also von Ihnen allen über die KEF, das Geld. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, mit dem Geld Sinnvolles zu machen. Also habe ich gedacht, so arg schwierig kann das jetzt eigentlich nicht sein. Und insofern.
Und würden Sie sagen, dass die Digeto, die ja Spielfilme produziert, auch im Auftrag der Landessender, ist der jetzt flott, der Laden, oder haben Sie noch 3 bittere Jahre?
Nee, also ich glaube, wir stehen ganz ordentlich da. Wir haben ein großes Problem noch, das ist ein klassisches IT-Problem. Das ist eben so, wenn man über Jahre in Dinge nicht investiert, bildet man Arbeitsgruppen. Nein, aber das bleibt das Thema. Ansonsten stehen wir gut da. Und was das wirklich das Tollste ist, ich war heute in Frankfurt den Tag über, ich erlebe wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem anderen Selbstbewusstsein. Und das freut mich am allermeisten, weil wenn sie jahrelang auch dann oder monatelang in der Presse sozusagen niedergeschrieben werden, ja, das ist ja auch ein Zustand, wenn eine Firma niedergeschrieben wird, ist es vermeintlich abstrakt. Aber da arbeiten ja auch immer Leute und denen hat es brutal wehgetan. Und heute kommen die mir irgendwie fröhlich entgegen. Es ist Gott sei Dank keiner da, der das Gegenteil behaupten kann. Aber und da habe ich eine andere Haltung. Ich erlebe sie auch selbstbewusster und das macht dann irgendwie Spaß.
Und wenn man so eine große Restrukturierung hinter sich hat, das ist im Grunde die beste Plattform für eine künftige Karriere, oder? Das gilt am meisten. Wenn so die Unternehmensberater kommen und die Leute, die Talente aussuchen, sagen sie, die Leute, die durch so diese harte Zeit gegangen sind und haben das erfolgreich bewältigt, das ist der beste Nachweis für anderes.
Ich verstehe, dass sie solche Gedanken haben. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht. Ich habe wirklich Freude daran, und es ist tatsächlich so, Dinge zu verändern. Und es muss nicht jedes Mal so eine tiefe Problematik sein. Also so, ich freue mich jetzt auf die nächsten Jahre, wo es gut läuft. Da ist genug zu tun. Also jetzt machen wir uns nichts vor, es ist jeden Tag aufs Neue was zu tun. Aber ich weigere mich immer, dass alles so in so klassischen Karrierestrukturen gedacht und gefühlt wird. Das ist so zwangsläufig, ist aber auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt.
Herr Groß, wird es nicht langweilig? Leute, die Sie kennen, sagen, Sie sind eigentlich gar kein Journalist, Sie sind Diplomat.
Wer sagt sowas?
Die Leute, die Sie gut kennen. Weil Sie da was bewältigen mit so schwierigen Konfliktfeldern und alle machen das, was Sie wollen.
Ja. Ich glaube, dem Publikum muss man jetzt ein bisschen erklären, was ich mache, weil das ist ein großes Fragezeichen hier im Raum. Also ich leite die Zentralredaktion der Funke Mediengruppe. Das heißt, ich beliefere mit meinem Team hier aus Berlin insgesamt 11 Markentitel im Funke Medienreich, sage ich. Große Tageszeitungen, die Berliner Morgenpost hier, das Hamburger Abendblatt, die WAZ, große Zeitungen in Nordrhein-Westfalen, NRZ, Westfalenpost, Westfälische Rundschau, drei Thüringer Titel. Also da hängt ganz viel dran. Und das sind ja nicht nur große Titel, sondern das sind auch selbstbewusste Chefredakteure, die ihre Titel führen. Und ich glaube, darauf spielt es an, dass es mir bislang, knock on wood, gelungen ist, mit den Kollegen da sehr gut zusammenzuarbeiten. Denn wer Journalisten kennt, und ich glaube, Sie kennen alle Journalisten, weiß, wenn Sie 11 Chefredakteure an einen Tisch setzen, jeder kriegt ein paar weiße Blätter hingelegt, dann macht jeder eine andere Zeitung. So, das ist ja sehr, Zeitung machen ist sehr subjektiv. Und jetzt für diese Titel hier aus Berlin überregionale Inhalte zu liefern, da braucht es Akzeptanz draußen. Ne? Und Akzeptanz kriegen Sie nicht durch Frontalunterricht und Anordnung, sondern da müssen Sie überzeugen. Und deswegen geht es am Ende nicht auch ohne gewisse diplomatische Fähigkeiten. Also,
und wie ist Ihr Zaubertrick? Wie haben Sie es geschafft, all diese Chefredakteure zu entmachten?
Das ist jetzt eine Falle.
Nein, Sie haben dir eine Falle gestellt.
Ich habe niemanden entmachtet.
So.
Da ist niemand entmachtet worden. Das war eine strategische Entscheidung des Verlages, diese große Gruppe so aufzustellen, dass sie in diesem echt unter einem enormen Druck stehenden Markt und in dieser wandelnden Medienbranche bestehen kann. So. Und da kam man auf die, wie ich finde, gute Idee, sonst wäre ich diesen Job auch nicht angetreten, zu sagen, wir bündeln unsere Kräfte. Wir machen es eben so, dass wir nicht mehr in vielen kleinen Einheiten versuchen, beispielsweise eine Politikberichterstattung per Fernanalyse zu machen, teilweise auch ohne eigenen Korrespondenten in Berlin, sondern wir vernetzen unsere besten Leute und holen idealerweise noch ein paar gute dazu, machen einen entschlossenen Auftritt hier in Berlin, von dem die gesamte Gruppe profitiert. Das war das strategische Ziel und das fand ich eine gute Idee und deswegen bin ich da an Bord gekommen.
Und
deswegen sind die Chefredakteure nicht entmachtet, um das nochmal in den Gedanken zu Ende zu spielen. Wenn jetzt die 11 Chefredakteure sagen, was der Quos aus Berlin liefert, ist der letzte Mist, dann kann ich Ihnen sagen, wie das Projekt am Ende ausgeht. Also ich muss solche Inhalte liefern, dass die Kollegen überzeugt sind und deswegen sprechen wir relativ wenig über Machtfragen, sondern vielmehr über Inhalte.
Ja, Macht ist die Schaffung von Ungewissheitszonen, sagt irgend so ein Publizistikmanager. Aber sagen Sie mal, wie ist das eigentlich, ist eigentlich Funke Medien jetzt auch so eine Art Nachrichtenagentur geworden? Alle sind ja heiß drauf, in der Tagesschau zitiert zu werden oder morgens liest Deutschlandfunk. Ist das für Sie ein wichtiges journalistisches Merkmal, dass Sie mit Ihren Exklusivinterviews oder anderen Sachen zitiert werden?
Ja, am Ende ist es natürlich immer eine schöne Bestätigung für die eigene Arbeit. Aber es ist kein Selbstzweck, jetzt in die Tagesschau oder in den Deutschlandfunk zu kommen. Ja, am Ende ist es ja die einzige Benchmark für Relevanz, die es bei uns gibt, neben Auflage und Ergebnissen im Haus. Wie wirst du wahrgenommen mit deinen exklusiven Geschichten? Wer zitiert dich? Wer sagt, ich meine, die Tagesschau, das ist eine ziemlich gute Redaktion und wenn da jemand entscheidet, die Geschichte jetzt aus Berlin, aus der Funke Zentralredaktion, die ist uns so wichtig, dass wir die Spitzenmeldung machen, dann ist es schon ein Signal, der Inhalt stimmt. Ja? Und da ist es uns zum Glück gelungen, dass wir da wirklich sehr erfolgreich unterwegs sind seit einem halben Jahr.
Noch ein kleiner Querverweis, Sie waren vorher stellvertretender Chef bei der Bild-Zeitung und auch Chefredakteur von Focus. Nur so allgemeine Sozialkunde auf das Publikum. Warum ist eigentlich dieser harmlose Focus so ein Schleudersitz?
Ja, das müssen Sie jetzt,
mein Nachfolger. Ja, Sie wissen das doch. Woran
Schleudersitz, liegt das? Ja, das ist einfach, wir haben eben über den Spiegel gesprochen und die Auflagenentwicklung. Ich glaube jetzt mal im Ernst, die General Interest Magazine haben es schwer in einem Markt, wo so viele Mitspieler jetzt aufgetreten sind. Ja? Und das geht im Stern ja auch so. Und ich bin ja angetreten damals mit dem Fokus mit Dominik Wichmann beim Stern und mit Wolfgang Büchner beim Spiegel und Alle drei waren dann weg. Ja? Ich habe noch am längsten durchgehalten, weil die Magazine sind wahnsinnig unter Druck, weil dieses alte etablierte Modell, alles im Heft zu haben, ja? Die bunte Wundertüte, die funktioniert eben auch nicht immer. Und man muss dazu sagen, also das kann ich jetzt auch vom Fokus sagen, es sind ja so viele Derivate aus dem Heft entstanden. Ich war ja nicht nur Chefredakteur des Fokus, sondern auch Fokus Medizin, Fokus Diabetes. Da gibt es ja ganz viele Hefte, die damit dranhängen und die nagen ja auch dann an der Einzelauflage. Und dann ein riesen Online-Auftritt, der mittlerweile der erfolgreichste ist in Deutschland, kostenlos, Fokus Online. Also das sind so alles Faktoren, die machen es jetzt nicht unbedingt leichter,
Chefredakteur zu sein. Das heißt aber auch irgendwo, mit Diplomatie geht auch nicht alles dann.
Nee, also mit Hubert Burda hat dann am Ende die Diplomatie nicht funktioniert.
Okay, wunderbar. Ganz außen sitzt Stefan Niggemeier, ja, man kann sagen, einer der prominentesten Medienkritiker in Deutschland. Wenn man das Titelthema für heute Abend sieht, keiner versteht so richtig, warum Sie aus funktionierenden Modellen, die Sie an den Start gebracht haben, auch im Online-Bereich, jetzt was Neues gemacht haben. Was hat Sie getrieben, dass Sie jetzt mit über Medien an den Start gingen? Weil alles andere lief doch sehr gut.
Also über Medien ist zum ersten Mal, dass ich versuche, was zu machen, was ein Geschäftsmodell sein soll. Wir haben mit Bildblog angefangen und haben nicht nur nicht gewusst, ob das jemand interessiert, sondern noch viel weniger auch, also ob man da irgendwie Geld mit verdienen kann. Wir haben das nicht nur nicht gewusst, wir haben es auch ganz lange gar nicht versucht, damit Geld zu verdienen. Mein Blog, was ich 10 Jahre fast gemacht habe, hat mir ganz viel Spaß gemacht, weil ich da alle Freiheiten hatte von einem Blogger, aber auch wirklich zu sagen, wenn ich keine Lust habe, hier in der Woche was reinzuschreiben, schreibe ich da nichts rein. Und wenn die Leute sich beschweren, dann haben sie Pech gehabt. Und über Medien ist zum ersten Mal der Versuch zu sagen, so, jetzt gucken wir mal, wir wollen uns finanzieren über unsere Leser. Wir haben eigentlich auch den Traum, dass wir davon leben können. Also Boris Rosenkranz, mit dem ich das mache, und ich. Und das... ja, also ich finde es total spannend, das jetzt einfach mal auszuprobieren und auch aus dem Gefühl raus zu sagen, so wichtig wie Medienkritik gerade ist, hat mir auch das Gefühl, konsequent wäre es, diese Medienkritik wirklich unabhängig von Verlagen und anderen Medien zu machen.
Ist das nötig?
Ja, ich glaube ja.
Und jetzt haben Sie 1400 Leute, die bereit sind, einen Obolus zu geben. Ich glaube, es ist gar nicht so viel. Und was ist Ihr, Neudeutsch nennt man das ja Benchmark. Wann sind Sie happy, dass Sie ein normales, gutes Leben führen können? Wie viel Kohle muss reinkommen, damit Sie mit Niggemeier zufrieden ist?
Also wir brauchen, wir haben trotzdem keinen Businessplan. Also ich habe irgendwo letztens gelesen, dass jemand gesagt hat, ich wäre jetzt ein Medienunternehmer geworden. Das mag irgendwie formal stimmen, aber in Wahrheit dann doch nicht, weil wir da sitzen und wir machen das jetzt mal. Und wir machen das mit so einer, vielleicht auch manchmal einer gewissen Wurstigkeit wie so Journalisten. Die haben die ja eh glauben, sie können alles. Das werden wir dann jetzt rausfinden, ob das stimmt. Also wir haben keinen Businessplan, aber ein paar tausend Abonnenten bräuchten wir schon, damit wir da tolle Sachen machen können. Und dann geht ganz viel, weil je mehr Abonnenten wir haben, umso mehr tolle Sachen können wir machen, umso mehr Abonnenten werden.
4.000, würde das reichen?
Ach, das wäre schon mal ganz schön.
Okay. Und fühlen Sie sich einsam als Medienkritiker in Deutschland, so wie Sie arbeiten?
Schlimmer noch, ich fühle mich so umzingelt. Ich habe, und das ist relativ neu, das Gefühl, dass ich merke, dass ich jetzt immer häufiger gar nicht mehr als Medienkritiker agiere oder publiziere, sondern als Medienverteidiger. Weil ich das Gefühl habe, es gibt eine Form von Medienkritik da draußen, die so hysterisch ist, die so übertrieben ist, die völlig berechtigte Kritik, und ich glaube, es gibt ganz viel zu kritisieren, aber die das in einer Weise übertreibt und eine Diskussion anfeuert, die dann auch nicht mehr hilfreich ist, dass ich merke, ich bin ganz oft in dieser merkwürdigen Position auch auf Übermedien, dass wir plötzlich Dinge schreiben und sagen, nee, an dieser Stelle ist aber die Kritik falsch und die vermeintlich bösen Medien liegen da halbwegs richtig.
Sie hatten ja einen Luxusjob als Medienkritiker beim Spiegel. Niemand geht da freiwillig weg. Doch. Was? Warum? Warum? Das ist alle
keine Erklärung.
Keine Erklärung. Nicht mal Frau Bayer weiß das. Dann sagen Sie uns ganz kurz, warum.
Also da kam einiges zusammen. Ich glaube, der Spiegel konnte mit mir nicht so viel anfangen. Ich hatte auch Probleme, meine Rolle beim Spiegel zu finden. Und tatsächlich war es auch so, also Georg Maskolo hatte mich geholt, auch so mit dem Auftrag, Formen zu entwickeln, wie der Spiegel lernen kann, mit dem Publikum zu kommunizieren, Fehler zuzugeben, so eine andere Kultur zu entwickeln. Das wusste ich vorher, dass das schwierig wird. Das war aber noch viel schwieriger, als ich gedacht habe. Und jetzt so die positive Interpretation ist, vielleicht war ich ein paar Jahre zu früh da, vielleicht war ich auch einfach der Falsche dafür. Aber das...
Zurück.
Aber das war tatsächlich also auch ein so ein Mosaikstein dahin, irgendwann zu sagen, Medienkritik funktioniert dann vielleicht am besten unabhängig von Verlagen, weil das war tatsächlich erstaunlich mühsam. Also auch einfach so Dinge zu etablieren, wo ich dachte, das ist doch normal, wenn man hier feststellt, hier hat man einen Fehler gemacht, dann müssen wir den korrigieren. Mhm. Das war nicht so leicht.
Aber es gibt ja eine Korrekturspalte, jetzt 4 Seiten, werden Sie mal nicht wehleidig, Leserstimmen im Neuen Spiegel, davor eine Riesenstory über Medienkritik. Das hätten Sie damals auch schon durchsetzen können.
Also erstens natürlich nicht, weil ich nicht in irgendeiner Position war, um irgendwas durchzusetzen. Aber diese Geschichten, die sind ja gut, die kommen aber auch alle natürlich sehr spät. Also ich finde auch dieses Genre, dieses neue journalistische Genre des Hausbesuchs. Wir gehen bei unseren Lesern vorbei und sagen, was finden Sie eigentlich blöd an uns? Das ist irgendwie gut gemeint. Das ist aber natürlich auch eine Verzweiflungstat, die eigentlich auch sich daraus nur erklären lässt, dass man viele Jahre lang offensichtlich sich keine Gedanken drum gemacht hat, was finden die Leute eigentlich doof an uns, was sind ihre Probleme. Also gut, dass das jetzt passiert, aber es ist, glaube ich, auch sehr, sehr spät.
Mhm. Herr Löwisch, links nebendran, im Taz-Genossenjournal steht oben drüber, wenn der Vorstand, was der Vorstand gesagt hat, am Ende entscheidet das Bauchgefühl, als Sie ausgewählt haben zum neuen Chefredakteur. Ist das unangenehm, sowas zu lesen, das Bauchgefühl, dass Sie nur wegen dem Bauchgefühl da hingekommen sind?
Nee, überhaupt nicht. Bei mir war es ja auch so. Okay. Also es war eine absolut emotionale Entscheidung, da hinzugehen.
Aber so ähnlich wie bei Herrn Quos, auch bei Ihnen, ist der Taz-Chefredakteur muss ja kein Chefredakteur in dem Sinne sein, der Richtlinien vorgibt oder Ideen einspeist, sondern ist doch am Ende ein Dolmetscher von ganz verschiedenen harten Lagern. Muss man also sozusagen ein unglaubliches Talent des Ausgleichs haben, um dort überhaupt zu bestehen?
Das Kompliment nehme ich gerne an.
Ja, aber es ist auch so. Bascha Mika sagt das, sie ist gar keine Journalistin und Publizistin. Sie muss sehen, dass sie diese ganz verschiedenen Machtzentren sozusagen beherbergt und managt. Und das heißt ja auch bei Ihnen, dass Sie das unglaublich gut können, den Leuten das Gefühl zu geben, sie hätten recht, obwohl sie ganz anders denken.
Sie können noch gerne länger, aber es ist in der Tat so, also weshalb die mich auch ausgesucht haben, was da mit Bauchgefühl umschrieben ist, ich bin ja ein Kind der Taz. Also ich war da Volontär. Ich war da in praktisch allen Stockwerken. Ich war in der Inlandsredaktion, ich war in der Medienredaktion, ich habe mal bei der Wahrheit gearbeitet, ich habe die Wochenendredaktion gegründet, damals die Sonntags. Also ich bin auch quer durch die Strömungen immer so im Zickzack mal da, mal da und habe eigentlich die Leute weniger danach beurteilt, zu welchem Lager sie jetzt gehören oder so, sondern was sie machen, ob sie Lust haben, Zeitung zu machen, ob sie einfach eine gute Arbeit machen, ob sie toll diskutieren können. Habe auch nach dem Muster damals meine neu gegründete Sonntagsredaktion zusammengestellt. Und deswegen habe ich schon ein relativ großes Vertrauen bei allen. Und ich finde es gerade gut, wenn es in der Taz eben nicht mit diesen Sortierungen läuft. Da gibt es zum Beispiel eine so eine Sortierung, ist die bierernsten Linksinhaltisten und die Spaßfraktion. Ja, aber das, man merkt dann im Alltag, es funktioniert gar nicht. Da gibt es plötzlich einen Auslandsredakteur, der gehört, eigentlich würde man sagen, das ist ein klassischer Linksinhaltist, der immer über Lateinamerika und US-Amerika schreibt. Und dann schreibt der aber plötzlich einen Kommentar als Ghostwriter von Pippi Langstrumpf, ja, weil die 100 Jahre alt geworden wäre. Und das ist ja eigentlich irgendwie eher Spaßfraktion. Ja. Also, und das ist mir recht, wenn das nicht so schablonenartig funktioniert. Und dafür stehe ich und deswegen haben sie mich geholt.
Aber von Linksinhaltisten ist ja wenig zu sehen in letzter Zeit. Da muss man ja schon eine ziemlich große Lupe nehmen bei der Taz, oder?
Wir sind inhaltlich und wir sind links.
Als Slogan oder?
Wir sind inhaltlich und wir sind links.
Okay. Aber Sie haben ja den richtigen Absprung geschafft. Früher waren Sie Textchef beim Cicero. Alle Kollegen loben Sie, dass Sie aus schwachen Texten was herauszaubern können.
Stimmt auch.
Aber haben Sie das Schiff, dieses wahnsinnige, annähernd Pegida- und AfD-Schiff, jedenfalls in den Leitartikeln, haben Sie es rechtzeitig verlassen? Haben Sie den Braten gerochen, was da passiert?
Cicero war eine runde Sache. Ich war da ja 3 Jahre, ich musste nach 11 Jahren auch mal von der Taz weg. Man möchte dann auch mal gucken, ob die Kompetenzen nur im Soziotop Taz funktionieren oder auch woanders. Ich kannte schon von ganz früher den Chefredakteur Christoph Schwennecke. Ich bin dahin, wir konnten da auch vieles neu machen. Wir haben ein neues Layout gemacht, die Blattstruktur verändert. Ein neues Ressort eingeführt, Stil damals und sowas. Also eine ganze Menge gemacht und 3 Jahre war dann okay. Und dann gab es dieses Angebot, zu dem Sie nicht Nein sagen können, wenn Sie aus dem Haus kommen. Also Taz.
Und wenn man in 2 Jahren nochmal auf die Taz guckt, glauben Sie, dass Sie Spuren hinterlassen können?
Oh, das hoffe ich doch.
Hoffen nur, ja. Oder glauben Sie, dass es wirklich auch realisierbar ist? Weil so, das heißt ja, diesen Tanker kann man gar nicht bewegen. Der ist sozusagen so anarchisch im Inneren, dass nur ein Chefredakteur oder eine Redakteurin geduldet wird, wie Bascha Mika, so als wandelnder Vermittlungsausschuss, aber dass man keine Spuren hinterlassen kann.
Also ich, Vermittlungsausschuss, ich bilde zum Beispiel gar nicht so viele Arbeitsgruppen. Ich habe eigentlich lieber eine Gruppe, die arbeitet.
Okay. Ja, das ist schon fast, ja gut. Aber Sie wissen, was ich meine. Sind Sie da optimistisch? Also ganz ehrliche, selbstkritische Max Frisch-Sache, überzeugt Sie Ihre Selbstkritik? Ist das Ding, ist da was zu ändern?
Ja, wir müssen ja Dinge tun. Also das mit dem Tanker, das trifft ja so ein bisschen auf unsere Geschäftsfelder zu. Also früher gab es so ein dickes Schiff, das war das Abo von Montag bis Samstag. Vollabo gab es zum politischen Preis, zum Normalpreis und zum Leider-Leider-Preis, aber das war's. Und wir haben schon vor ein paar Jahren angefangen in der Taz, da sozusagen so eine Art Flottenverband draus zu machen mit großen und kleineren Schiffen. Wir haben jetzt ein Wochenende mit einem Wochenendabo, wir haben E-Paper und Apps, wir haben taz.de mit einem eigenen freiwilligen Bezahlmodell, Taz zahle ich. Wir verkaufen Tazpresso, also fair gehandelten Espresso und so, das ist so ein ganz kleines Boot. Und schon da sieht man, dass man was tun muss, weil um dieses Classic, also das Abo, das Werktagsabo auf Papier, das lieben zwar viele Leute noch, aber das ist eben gebröckelt in den letzten Jahren und wir müssen das ausgleichen durch diese Diversifizierung.
Okay. Last not but least in unserer Runde, denn Sie kriegen ja ein bisschen was mit, auch zum Hintergrund der Leute, ist Hans-Jürgen Alt, Professor Alt, der ja heute so ein bisschen unser Außenbordmotor als Kritiker ist. Sie haben viele Studien geschrieben über Journalismus. Wenn Sie im Nachhinein ehrlich sind, würden Sie sagen, das war alles eigentlich für die Tonne, weil es doch nichts geändert hat?
Papier ist immer für die Tonne erstmal. Zunächst finde ich es außerordentlich wohltuend, endlich mal der Letzte sein zu dürfen. Wenn man einen Familiennamen hat, der mit A anfängt, muss man immer der Erste sein. Das hast du klasse gemacht.
Ja. Das war aber keine Kritik, oder?
Wir können das.
Weil irgendwo muss man eine Reihenfolge machen. Ladies
können,
first, und dann kommt er, der
wir können. Quatsch. Wir können das an einigen Punkten schon ein bisschen verfolgen, ob Studien Wirkungen haben oder nicht. Ein bisschen was kann man positiv registrieren, aber man kriegt natürlich erstens nicht alles mit und zweitens, es wird so unendlich viel produziert, dass gerade unsere Produktion eine große Wirkung haben sollen, das ist natürlich ein hoher Anspruch.
Die neueste steile These, die uns auch in die zweite Runde führt, ist von dem Autorenteam, der Journalismus ist nicht mehr eigenständig, sondern es gibt nicht mehr den Kernjournalismus, sondern er wird belagert auch von Animateuren, die nur um Aufmerksamkeit feilschen, wenn man es ganz kurz zusammenfasst. Wie kommt man auf die verstiegene These?
Ja, auf die verstiegene These sind wir überhaupt nicht gekommen, weil die falsch ist.
Ist sie richtig?
Ich glaube, es gibt heute eine außerordentlich verwirrende und paradoxe Situation und wir haben das gesehen an den einzelnen Beiträgen. Die meisten Redaktionen sind dabei, den Versuch zu machen, Journalismus neu zu erfinden, jedenfalls ihre Organisationen irgendwie neu zu erfinden. Und diese verwirrende Situation kann man, glaube ich, so charakterisieren, dass es auf der einen Seite so viel und so guten Journalismus in Deutschland heute gibt, wie wir ihn in Deutschland noch nicht hatten. Punkt. Ausrufezeichen. Auf der anderen Seite steckt genau der Journalismus in einer tiefen Vertrauenskrise, zweifelt an sich selbst. Und wenn so viel Verwirrung und so viel Unübersichtlichkeit herrscht, dann tut die Wissenschaft, wenn sie denn überhaupt was in dem Zusammenhang Ordentliches tun kann, tut die Wissenschaft, glaube ich, ganz gut daran, den Journalismus zu fragen, wie ist eigentlich dein Selbstverständnis, wie siehst du dich und wie glaubst du, was die Gesellschaft von dir erwartet. Und erst wenn ich eine Vorstellung davon habe, was sinnvollerweise unter Journalismus verstanden werden kann, dann kann ich eigentlich auch eine gute Reformarbeit machen, sozusagen.
Okay, aber wir brauchen das Zugespitzte. Aber wo ist das Problem? Wie würde denn die Arlsche These aussehen, wie die Misere des deutschen Journalismus heute zuzuspitzen ist? Mit Subjekt, Prädikat, Objekt.
Das ist so
streng. Ja, das funktioniert aber, wirst du mal jetzt
sehen. Nee, das funktioniert nicht, weil ich mich zwar zwar gerne am Nasenring deiner wunderbaren Fragen führen
lasse, im Vorgespräch hat es ja funktioniert.
Gedanken auch noch ein ganz klein bisschen Freigang gönnen möchte. Ich versuche es zu erzählen in einem Bild, das entnommen ist der Kunstrichtung naive Malerei.
Oh, das klingt nach sehr großem Umweg. Geht es nicht wirklich bei dem Thesenpapier knapper? Und einmal
naive Malerei.
Ist ein schönes Keine Bild.
Ja, ich
gib,
dachte,
mir zwei, gib mir zwei Minuten, schau auf die Stoppuhr.
Bitte, zwei Minuten.
Die Öffentlichkeit hat vier große Kinder. Ein freches, das ist die Werbung. Ein braves, das sind die Public Relations. Die machen immer, was man ihnen sagt. Ein besonders freundliches, das ist die Unterhaltung. Und ein schönes, schwieriges, aber kränkelndes Kind, das ist der Journalismus. Und was wir jetzt in der Untersuchung gemacht haben, die Diagnose zu stellen, dass die Öffentlichkeit inzwischen ein fünftes Kind hat. Wolfgang Storz und ich haben es genannt, Animationsarbeit. Animationsarbeit ist ein verlogenes Kind, weil sie sagt, sie sei Journalismus. Und einer der Punkte, natürlich nicht der ganze, einer der Punkte, weshalb der Journalismus heute ein so schlechtes Ansehen genießt, ist der, dass diese Animationsarbeit als Journalismus auftritt. Animationsarbeit hat ein einziges Ziel, verkäufliche Aufmerksamkeit herzustellen. Animationsarbeit will sie nicht informieren, sondern Animationsarbeit will, dass sie hinschauen. Und die Tatsache, dass sie hingeschaut haben, kann sie an die Werbung weiterverkaufen und hohe Tausender Kontaktpreise verlangen. Und das ist die Logik, nach der einzelne Medienorganisationen, insbesondere im Internet, inzwischen sogar neu entstehen. Und das ist das Risiko und die große Gefahr für gute, etablierte journalistische Medien, dass sie unter dem ökonomischen Druck, unter dem sie alle stehen, also das, was guter Journalismus sein soll, muss ja in einer Medienorganisation hergestellt werden. Und diese Medienorganisation braucht Geld. Und dieser ökonomische Druck, der führt dazu, dass dieses Umkippen Richtung Aufmerksamkeitsproduktion, dass es wirklich nur auf die Quote, auf die Klickrate, auf die Auflage ankommt, dass der auch in Redaktionen, die schon länger guten Journalismus machen, als Zumutung und Erwartung an die einzelnen Journalistinnen und Journalisten stärker auftritt. Darf ich noch einen Satz?
Zwei Minuten sind drüber, aber doch einer geht noch.
Okay. Es ist mir ganz wichtig, wenn ich Animationsarbeit charakterisiere und scharf kritisiere, dass das eine Unterscheidung ist, die ich anbiete, um zu verstehen, was in dieser Medienlandschaft passiert. Das ist keine Aussage darüber, was ein einzelner Journalist oder eine einzelne Journalistin konkret macht. Das ist ganz bunt. Wer heute von Veröffentlichungen leben will, muss als Journalist arbeiten, muss PR machen, muss auch mal einen Werbetext schreiben. Das, jeder Einzelne und jede Einzelne hat da ganz viele unterschiedliche Jobs. Und das gilt auch für das einzelne Medienunternehmen. Es gibt auch im Springer Verlag, auch im Funke Verlag natürlich, hervorragenden Journalismus. Aber es gibt eben immer auch diese Tendenz zu dem, was ich Animationsarbeit nenne und was dazu beiträgt, dass die Reputation des Journalismus zerstört wird. Punkt.
Genau, wunderbar. Das war sozusagen die Einflugschneise für unsere nächste kleine Runde. Ich möchte gerne von allen einfach mal sammeln. Drei Punkte aus Ihrer persönlichen Sicht, aus Ihren Arbeitsgruppen, aus Ihren Redaktionsgesprächen, wo Sie die Krise und die Glaubwürdigkeitskrise, die ja viele plagt, derzeit definieren. Frau Bayer, Sie haben ja viele Sitzungen gemacht. Wenn Sie einfach die drei Punkte, die aus Ihrem Diskurs des Spiegel kommen, was sind die Essentials, die Sie bewegen? Wo würden Sie die jetzige Glaubwürdigkeitskrise festmachen? Was treibt Sie um? Was bringt Ihre Zweifel? Und später auch die anderen Diskutanten ganz kurz. Was ist die Essenz der Essenz bei Ihnen?
Ja, also ich würde eigentlich dem Hauptpunkt widersprechen wollen. Also Glaubwürdigkeit ist sicher ein Begriff, auf den wir zurückkommen müssen. Aber ich glaube, eigentlich sind es gute Zeiten für Journalismus. Und ich glaube auch, dass wir herausgefordert werden und da die Auseinandersetzung gesucht wird, ist gut für uns und bringt uns weiter. Es sind sehr politische Zeiten geworden, es ist für den Spiegel gut, das merken wir. Insofern bin ich gar nicht so in Sorge, wie es jetzt in dieser Runde angeklungen ist.
Herr Brinkbäumer, wenn ich ihn richtig verstanden habe, formuliert aber seine Sorgen auch.
Ja.
Wie kommt das, dass er die Sorgen sieht und sie jetzt eher nicht? Also in Media zum Beispiel war das ziemlich deutlich für Spiegelverhältnisse. Das, was da alles diskutiert wird, man erreicht die Leute nicht mehr, die Leute können das nicht mehr schätzen. Was ist die Summe bei Ihnen, Ihr Wasserstand der Diskussion beim Spiegel, was die skeptischen Dinge angeht?
Ja, also was schon stimmt, dass wir auf uns selber gucken müssen, dass wir selbstkritisch sein müssen. Haben wir wirklich Kontakt in all diese Lebenswelten? Sind wir nicht als Journalisten, wohnen wir nicht nur in bestimmten Vierteln und in bestimmten Wohnungen und schicken unsere Kinder auf bestimmte Schulen? Also leben wir im Grunde das richtige Leben? Also da müssen wir ganz selbstkritisch sein. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen mehr angeben und vermitteln, wie viel Mühe wir betreiben. Der Spiegel gibt sich unglaublich viele Mühe und wir haben das immer so als selbstverständlich gesetzt, merken aber, die Leute wissen das gar nicht so. Da müssen wir durchaus ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für uns selber machen und sind das nicht gewöhnt und gucken jetzt, wie machen wir das. Aber insgesamt sind wir eigentlich optimistisch.
Herr Löbig, bei Ihnen auch optimistisch, oder wie würden Sie das aktuelle Klima einschätzen, die drei wichtigsten Krisenphänomene, die Sie wahrnehmen in der Summe?
Also zunächst mal, wir sind nicht Depri. Also es ist ja so eine Taz-Konnotation oder so ein Taz-Klischee ist ja Rettungskampagne. Und es ist ja so, dass unsere letzte Rettungskampagne, wo wir gesagt haben, abonniert oder wir müssen die Pleite anmelden beim Insolvenzrichter, die ist genau 15 Jahre her. Und jetzt machen alle eine Rettungskampagne und wir machen eigentlich keine. Wir sind nicht Depri, wir haben keine Sinnkrise und vielleicht ist es für uns auch irgendwie normal, dass wir sind es gewohnt zu missfallen. Wir haben immer Druck gekriegt. Wir sind schon von Feministinnen besetzt worden, als wir einen pornografischen Artikel, da war ich noch gar nicht in der Taz, da war ich wahrscheinlich noch in der Schule, gedruckt haben. Dann gab es mal Hochschulproteste, es gab einen kritischen Artikel. Dann sind die Studis gekommen und haben die Taz besetzt. Es gab Leserbriefschlachten in der Taz. Also in gewisser Weise sind wir vieles von dem schon gewohnt und wir wollen nicht gefallen. Also wir, dieses Kind, was Herr Alt beschrieben hat, was irgendwie auch vielen auf den Wecker geht und so weiter und so, das ist sehr gesund. Und das machen wir auch und in bestimmte gesellschaftliche Bereiche brauchen wir eigentlich auch gar nicht so viel Kontakt. Also so in bestimmte Ecken von Dresden, da müssen wir eigentlich gar nicht so einen Kontakt haben. Ich habe jetzt festgestellt, dass wir aber auch da Kontakt halten. Also der Lutz Bachmann von Pegida, der hat neulich vor ein paar Tagen einen Artikel zitiert, ein Manifest Deutschland abzuschaffen aus der Taz. Da habe ich nicht gewusst, dass es die Satire-Seite ist. Und hat sich da so ein bisschen blamiert, die Satire-Seite heißt auch die Wahrheit, also da sehen Sie schon auch, dass das mit Wahrheit und Lüge, dass wir das auch schon länger bearbeiten, dieses Thema. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, uns geht's gut, wir haben keine Sorgen, ja, sondern wir arbeiten an morgen, aber das haben wir auch schon immer getan, wir mussten uns immer drehen und ja, also kein Depri in der Tat.
Alles klar. Also das Panorama zwei Stimmen. Herr Niggemeier, können Sie den Chor einstimmen oder würden Sie die jetzige Glaubwürdigkeitsdiskussion, die Zweifel, die Selbstzweifel, die ja allerorten zu hören sind, wie fassen Sie das zusammen? Was sind die Symptome aus Ihrer Sicht oder schließen Sie sich dem Votum der beiden Vorsprecher an?
Also ich finde die Lage schon bedrohlich. Also ich gebe schon zu, dass ich da jetzt schon Tage habe, an denen ich ziemlich verzweifelt darauf gucke, von wie vielen Seiten es da irgendwie abbricht. Ich glaube auch, was Herr Alt sagt, ich glaube, dass das so ein Punkt ist, um das einmal konkret zu machen, ist das für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen Focus Online und Bild. Ich bin bekannterweise kein Freund von Bild, aber ich habe das Gefühl, dass Bild oft getrieben ist von noch so einem publizistischen Willen, Dinge zu erzählen, rauszukriegen, skandalisieren, all das, was da auch Negatives dran hängt, aber es ist so ein publizistischer Ansatz. Und Focus Online ist für mich so dieser Gegenentwurf zu sagen, alles egal, Hauptsache die Leute kommen. Und das ist wirklich, also ich werde so manchmal gefragt, ist Focus Online schlimmer als Bild? Das kann ich nicht ernsthaft beantworten. Aber das finde ich tatsächlich nochmal eine andere Art von Bedrohung. Und finde ich auch, dass man da die Frage stellen kann, in welcher Weise ist es ein Problem für Journalisten, wenn sich das als Journalismus tarnt. Ja, und natürlich ist das ein Druck. Also man kann ja auch sagen, lass doch Focus Online sein. Aber natürlich gibt es dann diese Wahrnehmung, das ist jetzt das größte, das Angebot, Online-Angebot mit den meisten Visits, glaube ich, oder Unique Visits, also ich weiß nicht mehr, welche Kategorien auch so. Aber die sind wahnsinnig erfolgreich. Und das macht natürlich Druck auch auf andere Medien. Und jetzt, also ich weiß nicht, ob ich auf Ihre drei Punkte komme. Ich nenne einen zweiten nämlich noch, dass ich tatsächlich dieses Thema Lügenpresse extrem schwierig finde, weil unter diesem blöden Begriff zwei völlig unterschiedliche Phänomene zusammengefasst werden. Das eine sind Leute, die lange, glaube ich, schon aufgehört haben, Medien überhaupt zu lesen und da stehen und krakeelen und Pegida sind und einfach es nicht akzeptieren können, dass Medien Dinge veröffentlichen, die nicht ihrer Meinung oder ihrem Weltbild entsprechen. Und was aber leider auch unter diesem Begriff zusammengefasst wird, sind Leute, die tatsächlich kritische, ich hätte jetzt fast gesagt besorgte Leser sind. Also eigentlich das Publikum, was seriöse Medien erreichen müssen und die da stehen und sagen, wir hatten eigentlich höhere Ansprüche an euch. Wir sind enttäuscht von dem, was ihr macht. Wir fühlen uns nicht gut genug informiert. Und das ist wahnsinnig schwierig, dass diese beiden Gruppen ganz oft in der Diskussion unter diesem furchtbaren Begriff Lügenpresse so zusammengeworfen werden. Weil ich glaube, die einen sind verloren, die sind irgendwie ein gesellschaftliches Problem, aber das ist, glaube ich, sehr schwer, da als Medium, die mit all dem, worüber wir diskutieren, die zu erreichen. Aber die anderen müssen Medien natürlich auf jeden Fall erreichen und zurückgewinnen.
Wie ist Ihr Eindruck? Sie sind ja ziemlich verdrahtet in die Macherszene. Drückt diese Debatte schon aufs Gemüt und das Selbstbewusstsein der Macher? Wie würden Sie das bilanzieren?
Das weiß ich nicht. Also so gut bin ich da nicht verdrahtet. Meine Wahrnehmung ist, dass es da zwei unterschiedliche Reaktionen gibt. Das eine ist die, dass Journalisten da stehen und sehr zweifeln an dem, was sie machen. Anja Reschke, die ja als Journalistin des Jahres ausgezeichnet wurde vor 2 Wochen, hat da eine Rede gehalten, die voller Zweifel war. Was machen wir hier eigentlich? Was müssen wir machen? Was ist mein Job? Ich finde das, also das kann einen deprimieren. Ich finde das ehrlich gesagt sehr wohltuend. Ich finde das fruchtbar.
War es echt oder nur eine Performance?
Das weiß ich nicht. Ich fand es echt, aber das weiß ich nicht. Es gibt aber auch die andere Reaktion, das war am gleichen Abend dieser Preisverleihung, Bernd Ulrich von der Zeit, der gesagt hat, ist doch super, je mehr die krakeelen, umso mehr können wir uns bestätigt fühlen. Also ich glaube, da gibt es beide Reaktionen. Da gibt es dieses Verunsichertsein, es gibt aber auch so eine Trotzreaktion, so ein jetzt erst recht und ist uns doch egal, was ihr sagt.
Frau Schrubbel, wie empfinden Sie das Szenario, auch wenn Sie über die Geotour hinausschauen, ARD kennen Sie auch die Strukturen, wie angegriffen ist die Szene durch die Glaubwürdigkeitsverlustdiskussion, all diese Dinge? Wie würden Sie das Phänomen einschätzen?
Ich würde schon sagen, dass Chance und Elend nah beieinander liegen, so will ich es mal bezeichnen. Ich glaube schon, dass wir eine gewisse Verunsicherung gerade spüren und wenn es gut läuft oder die damit gut umgehen können, die begreifen es als Chance, auch nochmal sich selbstkritisch auch mit sich selber zu beschäftigen. Ich habe so ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge, weil ich mich ja eher in langfristigen Zeiträumen auch mit Dingen beschäftige. So ein Film bis von Idee bis zur Ausstrahlung dauert ja so 2 Jahre. Das sind wir nicht so ganz aktuell immer in den Dingen, die wir in unseren Filmen betrachten. Aber natürlich wollen wir auch mit den Filmen auch Debatten anstoßen. Also wir haben jetzt heute Abend im Ersten, wenn Sie nicht hier wären, würden Sie auf kurzer Distanz gucken. Das ist ein Film über die Wettmafia. Hochspannendes Thema. Grandios gemacht von Philipp Kadelbach in der Regie. Das ist ein Thema, da haben wir natürlich schon, da wollen wir auch was erzählen. Und die Frage ist, und die beschäftigt mich sehr, wie gelingt es mit diesem Thema, das wir für wichtig halten, was wir als Macher auch unter die Leute bringen, wie gelingt es, einerseits eine herausragende Qualität zu haben, einen tollen Film, das wird uns bei dem niemand absprechen, der ist herausragend, und wie gelingt es aber trotzdem, jedermann für dieses Thema auch zu begeistern, ohne einen didaktischen Finger dabei zu haben und zu sagen, ich erzähle euch jetzt mal, wie wir alle brav leben. So, das sind so Fragen. Also wie gelingt es auch an den Bauch oder auch an die Unterhaltung jetzt im Fernsehen, also an das unterhaltende Element zu kommen und die Menschen in Bereiche zu führen, wo sie am Anfang gar nicht wussten, dass sie hinwollen. Also das finde ich, ist so eine Frage, die mich da immer wieder beschäftigt. Und das andere ganz große Thema ist natürlich für uns die Frage, wie werden Medien genutzt? Also wir alle in meinem Freundeskreis gucken alle angeblich nur noch Serien auf da, Netflix, Amazon, irgendwo. Und das ist ja etwas, was wir uns auch als ARD und auch fürs erste Programm, der Debatte müssen wir uns ja stellen. Wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt das Programm, was wir für richtig halten, und ob jetzt da Menschen unter 30 uns noch gucken, ist uns egal. Also diese Frage, wie gehen wir damit um? Und das ist eine Debatte, wo ich auch glaube, gerade wenn Sie Gebühren kriegen, also wenn Sie keinem wirtschaftlichen Druck erstmal ausgesetzt sind, müssen Sie ja immer wieder sich selbst versichern, dass Sie das Programm nicht für sich machen, nicht für die Themen, die Sie relevant halten, sondern dass Sie es schaffen, Menschen zu begeistern, Menschen mitzunehmen, Menschen nachdenklich zu machen, aber auch sich darauf einzulassen, Dinge so zu machen, wie die Gewohnheit ist. Also wir haben ein großes, wenn ich das noch sagen darf, Projekt gerade angestoßen, wo sehr viel darüber diskutiert wird, ob man das machen darf. Das ist hier in Berlin, Babylon Berlin. Das ist dieses große, große, große Projekt über Volker Kutscher, Krimi, 20er Jahre, wo wir das erste Mal eine Zusammenarbeit mit Sky eingehen. Und oh Gott, ja, wir zeigen es vorab bei Sky. Himmel, Angst, ja, öffentlich-rechtlicher Tanker bewegt sich doch. Ich glaube, dass wir das müssen. Und ja, wir wollen dann auch nicht nur eine Folge am Abend zeigen, sondern, oh Wunder, wir wollen 6 oder 7 Folgen zeigen und vielleicht auch mal alle in die Mediathek stellen. Also will sagen, es ist immer eine Balance und es ist so schwierig zwischen was will der Zuschauer und wovon bin ich überzeugt, dass es richtig ist. Und deswegen fand ich es gerade auch spannend zu sagen, wo leben wir? Leben wir vielleicht als Macher nur noch in hübschen Orten oder so, oder stellen wir uns der Realität? Und das ist natürlich was uns extrem auch beschäftigt, auch in Filmen, ja.
Okay, das würde unter diese positivistischen Flügel fast passen, was Sie sagen. Aber wenn Sie jetzt mal einen Augenblick die Seelenlandschaft der ARD, ZDF-Hierarchen durchmessen, Sie kennen ja viele Leute, glauben Sie, dass diese Diskussion der Zweifel an den Medien, Glaubwürdigkeit, trifft die das? Oder sagen Sie, das müssen wir irgendwie aus der Welt schaffen oder mit anderen Aktivitäten übertünchen? Sind die angegriffen aus Ihrer Wahrnehmung oder nicht?
Also ich erlebe eine sehr intensive Debatte. Das also soweit würde ich zumindest gehen, dass man man ist erstmal überrascht gewesen, weil man mit diesem Vorwurf jahrelang nicht konfrontiert war. Ich glaube, so, das muss man so sagen. Das ist jetzt nicht, dass man als Journalist immer das Gefühl hatte, besonders beliebt zu sein, aber so komplett in Frage gestellt zu werden, ist vielleicht der Unterschied zur Taz, aber da waren so. Und jetzt hat eine intensive Debatte begonnen, die ich sehr, ehrlich gesagt, ich finde die sehr gewissenhaft und sehr ehrlich. Ich erlebe auch eine Verunsicherung, würde aber auch nicht nur sagen, dass es negativ ist, mal verunsichert zu sein, sondern ich glaube, da gibt es gerade ein paar Fragezeichen im Kopf und denen muss man sich stellen. Und es und deswegen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine grunderschütterte Verunsicherung ist, aber schon so ein, nicht nur einfach, lass uns mal drüber reden, sondern eine ernsthafte Debatte darüber, was machen wir da eigentlich. Okay.
Herr Quos, ist das auch Ihr Gefühl, wenn Sie Ihre Trilogie, wie sieht die aus zur aktuellen Krise?
Zunächst bin ich Ihnen mal dankbar, dass Sie mich jetzt erst dran nehmen, weil dann konnte ich noch ein bisschen über die These von Professor Alt nachdenken. Ich habe es immer noch nicht verstanden, vielleicht können Sie mir das nachher nochmal beim Glas Wein erzählen, weil in meiner Wahrnehmung Medien natürlich auf sich aufmerksam machen müssen, das gehört dazu. Also wenn Frau Bayer einen Titel plant, hofft sie schon, dass der Aufmerksamkeit erzeugt. Und das gilt auch für andere Medien. Aber das können wir noch besprechen. Die Frage Lügenpresse und die Kritik an den etablierten Medien, nehme ich die ernst? Die kann ich nur mit Ja beantworten. Ja? Das nehme ich sehr, sehr ernst. Das ist auch immer wieder Thema bei uns in der Konferenz. Wobei man, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden muss. Einmal eine Fundamentalopposition, Lügenpresse, die gar nicht daran interessiert ist, irgendwas zu ändern, sondern die vielleicht ein bestehendes System zerstören will, einfache Botschaften nur will, ja, und den die Vielfalt der Medien und der Meinung ein Dorn im Auge ist. Da muss man die Rüstung anziehen und sagen, das geht nicht, wir lügen nicht, das kann ich Ihnen versprechen. Niemand, ich kenne keinen in der Medienbranche, der bewusst die Leute anlügt. Und die andere Gruppe sind Leute, die unzufrieden sind mit den Medien, die Dinge vermissen, die sagen, wir arbeiten nicht gut. Und die muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und von dieser Gruppe sind bestimmt noch heute Abend viele hier.
Und was ist dran an deren Kritik, wenn Sie das ein bisschen unterfüttern könnten? In welchen Aspekten haben diese Leute recht?
Naja, die Kritik ist ja mannigfaltig. Also ich sage, wenn jemand uns vorwirft, wir arbeiten nicht, wir sind keine guten Journalisten, wir lassen Dinge zum Beispiel unter den Tisch fallen. Oder wir verzerren die Wirklichkeit, dann müssen wir das ernst nehmen. Ja? Und ich glaube, dieses Hinschauen, was ist, und zu berichten, ja, das wird immer wichtiger, und wir Journalisten müssen den Oberlehrer ablegen. Wir müssen mit Oberlehre ablegen. Es gibt in unserer Branche, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, immer noch Menschen, die wollen ständig Leute verändern. So. Und ich glaube, das ist keine besonders gute Idee. Es gibt sehr, sehr emanzipierte Leser, die sehr genau umgehen können, die gut umgehen können mit Informationen. Wir müssen da auf diese Fähigkeit vertrauen als Journalisten und ihnen die Informationen liefern, die sie brauchen. Ja? Und das ist natürlich in der ganzen Debatte um Flüchtlinge, war das ein großes Thema. Die Ereignisse von Köln haben zu lange gebraucht, bis sie ordentlich in den Medien wiedergegeben waren. Da kann man natürlich sagen, nicht mal die Polizei hat es gemerkt, ne, dass da was war. Hilft ja nicht, am Ende haben wir auch nicht gut ausgesehen. Wir müssen diese Sorgen ernst nehmen und deswegen gehe ich jetzt auf jedes Podium, auch wo das Thema ist, und bin auch dankbar, dass ich hier sein kann, weil ich kann Ihnen versichern, wir nehmen es sehr ernst und belügen Sie nicht.
Also das ist für Sie schon ein ernstes Szenario, das ist nicht so eine Laune sozusagen des Winters und des Frühjahrs?
Nein, ich glaube nicht, dass das eine Laune ist, und man merkt ja auch, wie dieses Misstrauen gegenüber den etablierten Medien weitergereicht wird in die bürgerliche Mitte. Ja? Also man wird konfrontiert mit Fragen, stimmt es eigentlich, dass ihr eure Berichte über Flüchtlinge bei der Regierung vorlegen müsst? Da wurde ich neulich gefragt von jemandem, der jetzt nicht in irgendwelchen extremen Lagern unterwegs ist. Sag ich, nein, das ist Bullshit, das ist Unsinn. Wir legen nichts vor. Aber wenn solche Bedenken kommen, muss man sie schon ernst nehmen, ja? Und damit umgehen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt gerade nochmal über die Flüchtlingskrise und die ganzen Informationen, die dazu liefen, nochmal rückwärtig nachdenkt, war es schon so, dass der Zuschauer beispielsweise, ich nenne das nicht ARD oder ZDF, der Zuschauer, der abends die Hauptnachrichten sieht, das Gefühl hatte, es kommen ausschließlich syrische Arztfamilien zu uns. Und der Mensch, der in einer Fußgängerzone irgendwo in Deutschland lebt, sagt sich, aber die sehe ich ja gar nicht. Hier sind ganz andere Menschen, die gekommen sind. Ja? Und das sind so, das ist jetzt mal polemisch überspitzt, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir wirklich hingucken müssen, was ist. Ich meine, es hat in den Redaktionen schon Raum gegriffen, also dieses Bewusstsein ist da. Und wir diskutieren jetzt nicht mehr so lange, kann man eigentlich jetzt darüber berichten, dass das ein Afghan oder ein Irak oder ein Syrer war, sondern wir gucken uns das an und machen das dann selbstverständlich, wenn wir sagen, es gehört zur Geschichte dazu.
Hans-Jürgen Ahlt, so viel Selbstkritik jetzt in dieser Runde bei unserer Trilogie, das beeindruckt doch, da brauchen wir doch eigentlich keine Studien mehr.
Mir würden noch ein paar Punkte einfallen, vielleicht darf ich damit anfangen.
Drei knappe Punkte hat jeder.
Ich würde eigentlich lieber jetzt auf ein paar Sachen.
Ja, das ist, langsam, das ist...
Also den einen Punkt darf okay. ich. Wenn mein unmittelbarer Nachbar mich nicht versteht, dann muss ich unterstellen, dass nennenswerte Teil dieses Publikums mich auch nicht verstanden haben. Und deshalb würde ich gerne an dem Punkt noch einen Satz sagen.
Wer das ist siebte ungezogene Kind, ja, immer dem Beispiel in der Familie.
Wer etwas veröffentlicht, braucht Aufmerksamkeit. Wenn ich etwas veröffentliche und kein Schwein guckt hin, dann bin ich gescheitert.
Jetzt habe ich es verstanden.
Das ist erstmal unser gemeinsamer Ausgangspunkt. Das ist das Erfolgskriterium von Öffentlichkeit. Aber es ist, ich versuche es wieder mit dem Bild. Wenn Sie ein Flutopfer sehen, kurz vorm Ertrinken, und Sie gehen hin und sagen beruhigend, aber wir brauchen doch alle Wasser. Das ist Ihr Argument, wenn ich sage, es gibt inzwischen eine Tendenz, dass nur mit der Produktion von Aufmerksamkeit Geschäft gemacht wird. Dass es nicht mehr darum geht, ob die Information wichtig, richtig, unabhängig, allgemeinverständlich, überparteilich, was auch immer ist, sondern es geht wirklich nur noch darum, zu reizen, anzureizen, dass sie hinschauen. Und das ist einfach ein Unterschied zwischen der Notwendigkeit, dass auch jeder Journalist, wenn er seine Informationen verbreiten will, natürlich sich darum kümmern muss, dass er Aufmerksamkeit gewinnt.
Herr Kwos, ist das für Sie ausreichend? Also leuchtet Ihnen das ein?
Ich sage, ich will jetzt Ihnen nicht zu nahe treten.
Aber
ich glaube, wir sind da schon auf dem Weg, uns aufeinander zuzuarbeiten.
Okay,
aber Aufmerksamkeit wunderbar. Brauchen wir Journalisten, weil wenn Sie sich nicht für Themen interessieren, funktioniert Journalismus nicht mehr.
Okay. Die Kombi, das ist doch interessant, die Kombi von den beiden. Das fand ich gut. Ja, dieses Also nur noch Animation, dieses Seelenlose, wo keine Leidenschaft mehr dahinter ist, wo es nur noch darum geht, irgendwie Klicks zu kriegen oder irgendeine Tagesschau-Erwähnung zu kriegen. Ich meine jetzt nicht Sie. Also wo das sozusagen die Aufmerksamkeitssuche, diese Animation, wo die nicht mehr Mittel zum Zweck ist, sondern wo es diesen Zweck, diesen Grundzweck nicht mehr gibt.
Das ist der Zweck. Die Aufmerksamkeit ist der Zweck.
Genau, das ist der einzige Zweck. Ja. Und eben um Geld zu verdienen.
Buzzfeed, Katzenvideos, das ist der große journalistische Hit gerade. Ja?
Ja, aber das ist eben auch die, also sie, wenn, ich glaube, wenn das Publikum spürt, wenn die Leserinnen und Leser spüren, dass da Leidenschaft dahinter ist, dass da auch möglicherweise ein Engagement dahinter ist, dass der Journalist selber mit seinem eigenen Geld und seinem eigenen Risiko da reingeht, das ist eigentlich somit das Glaubwürdigste. Ja, oder dass man reingeht in die Taz, wie die ganzen Tazlerinnen und Tazler verdienen ja weniger als die Kollegen woanders. Also das bringt auch Glaubwürdigkeit, aber Sie können das auch anderswo sehen, wie eben die Leute auftreten, ja, wie die, was die rüberbringen und ob die eben auch mal bereit sind, eine Klickschlappe einzustecken, weil sie eben auch mal mit einem Auslandsthema, was nicht so wahnsinnig vielversprechend ist und kein Klickmonster wird wie irgendeine Hitler-Kaninchenhure oder so, also das sind so die Stichworte, die garantiert immer viele Klicks bringen, da an den Markt geht. Und das bringt auch Glaubwürdigkeit, weil diese reinen Animationsfuzzis, Animations- in Anführungszeichen Journalisten, die nimmt auch niemand ernst. Und die kriegen dann auch viel leichter den Lügenpressevorwurf.
Ich glaube, ganz wichtig ist aber zu sagen, dass die Animation nicht in jedem Fall ein Zweck an sich ist, sondern dass viele Redaktionen, und das ist sehr, sehr ernst zu nehmen, nicht mehr die Mittel haben durch Recherche, durch Manpower an ihre Geschichten zu kommen, sondern die Animation und dass das Bild oder sozusagen die Suggestion von Recherche, wo sie nicht gewesen ist, ist dann das Mittel, Inhalte zu füllen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr ernst und das sollte uns sehr beschäftigen. Also wir haben im Spiegel die Möglichkeit, als in Paris die Attentate waren, dann schicken wir 30 Leute los. Das können wir uns noch leisten und das ist das, was ich vorhin sagte, das wollen wir eben auch unbedingt halten, sonst ist Spiegeljournalismus kein Spiegeljournalismus mehr. Aber viele Redaktionen haben diese Möglichkeit nicht mehr und schieben Kulissen einfach, weil ihnen die Verlage, die Geschäftsführer, nicht mehr die Mittel zur Verfügung stellen.
Aber Sie würden, und das ist sehr besorgniserregend. Sie würden sehen, auch nach den Sparrunden, die jetzt drohen, dass der Spiegel dieses Level noch hält. Weil intern wird ja von vielen auch schon gesagt, dass jetzt schon auch Kapazitäten in dem Bereich fehlen. Aber Sie sind optimistisch, dass es ausreicht auf Dauer.
Also das machen wir jedes Mal. Wir haben jetzt natürlich mehr Leute an der griechisch-mazedonischen Grenze. Das, also wir schicken los. Und es sind, das sehen Sie ja auch an unseren Artikeln, sehr oft sehr große Rechercheteams. Und das können wir uns leisten und wollen wir uns unbedingt leisten. Das ist der Standard, den wir halten müssen.
Ein Aspekt noch, ehe wir zu einem Konstruktiven kommen, ein Aspekt, der nicht genannt worden ist von allen hier, hat Gabor Steingart, glaube ich, früher Spiegelredakteur, heute Handelsblatt, gesagt. Und würde mich interessieren, ob Stefan Niggemeier das teilt. Er hat Medien vorgeworfen, eine frivole Hurenhaftigkeit. Gabor Steingart. Und er machte das fest am Umgang der Wirtschaftsjournalisten, um das Genre etwas zu wechseln, im Umgang mit VW-Chef Winterkorn. Wer schon mal bei Pressekonferenzen dabei sieht, sieht mit Managern und DAX-Leuten eine unglaublich joviale und devote Haltung der Journalisten. Und dann hat er gesagt, am Anfang haben sie ihn gehoben und als er dann gefallen ist, war nichts mehr wert. Steckt da ein wahrer Kern drin, Herr Niggemeier?
Ich habe leider immer noch dieses Bild von der Hitler-Kaninchen-Hure jetzt im Kopf. Das sind jetzt ein bisschen viele Huren irgendwie in einem Arm. Da steckt bestimmt was drin. Also natürlich gibt es dieses, was glaube ich auch ein Problem der Glaubwürdigkeitskrise gibt. Es gibt natürlich eine Nähe von Journalisten zu Eliten, zu den Mächtigen. Und es gibt da auch Grenzen, die vermutlich jetzt nicht jeder einhält. Natürlich ist es erstmal gut, nah dran zu sein, um an Informationen zu kommen. Es ist aber natürlich dann auch gut, die Unabhängigkeit zu beweisen, diese Informationen auch dann zu veröffentlichen, wenn sie dem man da nah war, nicht gefallen. Ich glaube, also ich weiß von daher nicht, ob dieses Bild von Gabor Steingart so passt. Ich finde klarer erkennbar diesen Herdentrieb. Also zu sagen, dass alle in eine Richtung rennen, dass man weiß, das ist der Größte, das ist der Mann, der jetzt VW rettet. Und am nächsten Tag wusste aber natürlich jeder schon, dass das nichts werden kann. Und dann rennen alle in die andere Richtung. Das sehe ich als ein Problem.
Jetzt ist ja, das hat ja auch Giovanni Lorenz in seiner Dresdner Rede jetzt gesagt. Der ist ja so ein bisschen so ein Sprachrohr für die Befindlichkeit der elitären journalistischen Klasse. Aber, das sagen ja alle, es gibt diesen Herdentrieb und der Gleichklang ist immer konsonant. Das sagt jeder auf jedem Kongress. Haben Sie eine Erklärung, warum sich daran nichts ändert? Das ist Konsens. Das ist überragender Konsens.
Also ich glaube, zum einen liegt es womöglich in der Natur des Menschen. Es wird natürlich oft auch belohnt vom Publikum, machen wir uns nichts vor. Also die Leute, die dann sagen, warum berichtet ihr alle in der einen Weise über Griechenland zum Beispiel, dieses Beispiel zu nehmen, wo ich auch die Berichterstattung als extrem uniform wahrgenommen habe. Aber ich würde mal annehmen, dass es eine Minderheit war der Leute, die gesagt haben, Moment mal, das ist aber doch nicht die ganze Geschichte. Ein großer Teil des Publikums ist dann natürlich gerne auch Teil dieser Herde und belohnt das. Auch die 10. Geschichte, die jetzt mal noch mit noch mehr Häme in die gleiche Kerbe haut. Also das wird natürlich oft auch belohnt.
Okay, das wäre das zweite Kapitel. Das dritte Kapitel ist jetzt unseres Abends die Konstruktivität, das Constructive News und so weiter. Jetzt kommt der Spiegel auch schon damit. Ich bin irritiert gewesen. Warum sind Sie jetzt verliebt in konstruktive News? Warum ist das nötig?
Was ist da Ihr Anhaltspunkt, dass wir das tun?
War das nicht in einem Konzeptpapier drin, das auch Brinkbäumer sagt, wir müssen das Positive rausarbeiten? Ich habe jetzt so viel gelesen, dass ich schon selbst nicht mehr weiß, wo. Also, das war im Interview.
Taz, bitte? Florian Harms auf Spiegel Online.
Ja, aber ich meine, Brinkbäumer hat das hier in einem Media-Interview auch gesagt. Nicht immer die Leute nerven mit dem vielen Negativen und die Welt geht unter und morgen ist Sintflut. War das nicht in Ihren Arbeitsgruppen schon Thema?
Nein, wirklich überhaupt nicht. Wir haben eigentlich in der Printredaktion große Probleme mit dem Begriff, weil wir nicht finden, dass man mit einer bestimmten Haltung, die verabredet ist, an Themen rangehen kann, sondern da wirklich der oft zitierte Rudolf-Augstein-Spruch sagen, das ist also sich wirklich erstmal die Dinge angucken. Und dieses Constructive News ist ja auch ein etwas älterer Begriff schon, wenn wir in unseren beschleunigten Zeiten, ist es so, dass das schon ein Begriff ist, der mir ein bisschen abgedroschen scheint, denn wir haben Zeiten, die uns nicht gerade dazu verleiten, allzu konstruktiv sein zu müssen, sondern wir haben krisenhafte Zeiten und wir müssen die Krise beschreiben, wie sie ist und was sollen wir denn zum Syrienkrieg nun konstruktiv an Haltung finden oder zum Auseinanderbrechen Europas oder zur Pegida-Bewegung oder zum Rechtsruck. Das sind ja alles Phänomene, die erstmal beschrieben und analysiert werden müssen als solches und wie sie auftreten und nicht mit einer verabredeten Haltung. Ich finde das geradezu albern.
Herr Löwig, wie ist Ihre Haltung dazu? Haben Sie nicht in der Taz auch das mal gesagt? Es muss in dieser Farbe was da sein?
Habe ich nicht gesagt, aber wir probieren, also wir knabbern daran, arbeiten daran. Es gibt im Prinzip so drei Sachen. Das eine gibt es schon eine ganze Weile. Es gibt in regelmäßigen Abständen Ausgaben der Taz, wo wir uns mit Möglichkeiten, wie man die Welt besser machen kann, wo die vorgestellt werden, wo die gezeigt werden. Und da haben wir auch mal über eine Ausgabe draufgeschrieben, also hier sind nur gute Nachrichten drin. Ja, und das waren sozusagen gute Nachrichten, um die Welt besser zu machen, hat wahnsinnig gut verkauft am Kiosk. Das zweite ist sozusagen Comical Relief. Also wir versuchen auch, wenn es so ganz dumm kommt und Donald Trump den Super Tuesday gewinnt, dann haben wir trotzdem morgen ein Einserplakat, wo Richard Nixon, Ronald Reagan und George W. Bush sind und da steht, schlimmer geht's immer. Und das ist dann so ein bisschen, auch obwohl es eine Bad News ist, gibt es diesen Comical Relief. Also man hat so ein Gruselgrinsen dann auf den Lippen. Und das Dritte ist, was schon auch wichtig ist, und da ist auch unser Seite-1-Team immer dabei, das ist sowas, dass nicht immer alles ganz zu spät wird. Also linker Journalismus hat ja häufig auch den Hang zum Apokalyptischen. Ich muss da immer an so einen Leitsatz denken von einer südafrikanischen Wochenzeitung, der gehört zu den Essentials, give your readers hope. Also das Gegenteil davon ist, hatten wir mal auf der 1 vor Jahren bei Haiti das Erdbeben, Haiti, Doppelpunkt, jede Hilfe kommt zu spät. Und da müssen Sie dann auch nichts mehr machen. Da können Sie auch die Berichterstattung einstellen. Da ist einfach dann zu Ende. Und so überlegen wir uns dann durchaus auch so ein, wie kann die Geschichte weitergehen? Ja, was kann da noch irgendwas kommen? Also, und da gucken die, das ist ein Herzensanliegen auch von unserer Einser-Redaktion.
Das wäre also, Ihr Dreierpaket wäre schon ein positiver Lösungsansatz gegen diese Krisenphänomene, die wir eben besprochen haben.
Ja, ja, also das machen wir, das betreiben wir, da sind wir dabei. Natürlich berichten wir trotzdem nicht über gelungene Flugzeugstarts und Landungen oder sowas.
Also geht es nicht auch ein Stück weit um was anderes? Also ich finde, wir führen gerade so ein bisschen eine Debatte, die sich aus meiner Sicht in zwei Dinge trennen lässt. Das eine ist doch, und das haben Sie ja gerade richtig gesagt, ich muss doch erstmal die Aufmerksamkeit kriegen, damit sich jemand auf eine Geschichte einlässt. Also wenn, ich sage immer, wenn bei uns keiner einschaltet, dann kriege ich auch meine Botschaft nicht vermittelt, ja, also wenn das Heft keiner kauft oder aufschlägt, dann ich betrachte das immer als Mittel zum Zweck. Ich komme aus dem Kinderprogramm, beim Kind ist es völlig eindeutig, Kind schaltet ein oder aus, können sie nicht gewinnen und sagen, guck das heute mal an, das ist für dich wertvoll, das hilft dir im Leben, das macht ein Kind nicht, ein Kind guckt oder guckt nicht. Und so, glaube ich, ist doch unser Thema auch. Und Frau Bayer, da würde ich doch auch sagen, Sie machen den Titel doch erstmal, um ein Thema auch an die Leute ranzubringen, so wie wir oft im Fernsehen, im Film ein Thema in einen Krimi packen, weil im Krimi guckt jeder, ja, also im Tatort können Sie alles erzählen, schwierigste Themen. Das machen wir doch auch, weil wir so eher an die Leute rankommen. Wir haben doch viel mehr Möglichkeiten, wenn wir erstmal die Aufmerksamkeit gewinnen. Ich würde das nicht so trennen, sondern würde immer sagen, lass uns doch versuchen, Menschen zu erreichen und dann, wenn wir sie haben, können wir doch sie dahin bringen, wo wir sie hinhaben wollen. Aber nicht dieses so, ich wehre mich nicht dagegen, wenn einer uns einschaltet. Ja, also ich möchte das. Und ich möchte jedes Mittel auch dazu nutzen. Ja,
ja, also klar, aber die Frage ist ja, welches Motiv steht hinter diesem Aufmerksamkeitsheischen? Natürlich, das ist unser Geschäft, ja, wir trommeln. Aber ich sage ja, man kriegt auch mit einer guten Nachrichtentaz Aufmerksamkeit und eine gute Quote, weil es sich möglicherweise auch von der ganzen Apokalypse ein bisschen unterscheidet. Und dann ist das eben wieder besonders. Und aber ich glaube, Sie haben noch angeknüpft an dem von vorhin, dem Art-Konstrukt. Also natürlich trommeln wir und wir wollen Aufmerksamkeit so viel wie möglich. Aber die Frage ist eben, ist es nur das pure Getrommel oder steht da noch was dahinter? Und wir wollen Aufmerksamkeit für unsere Reportagen, Analysen, genau. Kommentare, Meinungen für unsere Ideen haben. Und das ist der Unterschied, den ich sehe.
Und ich glaube auch, ja. Wenn ich das kurz sagen darf, dass relevante Themen eine Kraft aus sich heraus entwickeln immer. Da muss man gar nicht so viel tun. Die haben immer Kraft. Und was Sie beschreiben, finde ich eigentlich, dass das normale Blatt machen, das muss man nicht mit Modelabels wie Constructive Journalism versehen, sondern natürlich mischt man Blatt so, dass man die harten und relevanten Themen nimmt und dann kommt eine leichte Schlussgeschichte, heißt das oft bei uns. Also ne? Das finde ich eigentlich ein normales Verfahren, das Blatt machen.
Ja, in dem News Report, den Sie da gemacht haben, steht ja drin, dass die harten Spiegeltitel mit harten Themen ökonomisch und kommerziell erfolgreicher waren als die Softtitel. Das ist eine schöne Erkenntnis. Und ich glaube, bei der Digeto sind die harten Filme nicht wesentlich schwächer als die Süßstoffreserve.
Nee, gar nicht. Ich möchte im Gegenteil, ich ausdrücklich bestärken, aber ich möchte, gerade der Film bietet unendlich Möglichkeiten, das fiktionale Erzählen, weil ich an den Bauch appelliere, erstmal ans Gefühl, an die Spannung, an so. Und da kann ich Menschen zu anderen Themen führen, auch andere Leute erreichen, wie wenn ich es, Entschuldigung, Herr Frickel, in eine Dokumentation packe. Ja, also wenn ich, das ist auch ein wichtiges Thema, aber das ist für mich die Wahl der Mittel und ich finde schon, dass man da unterschiedliche Dinge tun kann. Wir haben morgen einen Tel Aviv-Krimi, der startet. Ich kann nie so viel über Religion, über Unterschiedlichkeiten erzählen, wie in so einem Genre. Und ich glaube, dass ich damit viel, viel mehr Menschen erreiche und eine Chance habe, die Botschaften, nämlich dass unterschiedliche Religionen zusammenleben können, besser transportieren kann, als wenn ich mich dem nur rein journalistisch nähere. Wenn ich in dem klassischen, da bin ich ja bei Ihnen, im Spiegel ist eine andere Situation wie im Film, ja, da schon, aber ich weigere mich sozusagen, lass uns unschuldig bleiben, damit wir niemand erreichen. Ich möchte lieber ein bisschen verführerisch sein, die Menschen gewinnen, dass sie uns gucken und ihnen dann und sie dann zu Themen hinführen, wo sie sich vielleicht sonst nicht drauf einlassen würden.
Ich sehe keinen Dissens.
Nee, alle, nein, es ist absoluter Konsens, aber vielleicht kann Herr Niggemeier einen Hauch von Dissens reinbringen. Als Medienunternehmer, Sie kennen ja die Online-Szene. Wie sehen Sie das? Es gibt, glaube ich, jetzt heute oder wann ist Perspective Daily an den Start gegangen, auch ein Online-Portal nur mit diesem konstruktiven Journalismus. Wenn Sie jetzt mal eine ganz harte Marktanalyse machen, glauben Sie, die überleben mit Ihrem Crowdfunding und mit dem, wird das funktionieren?
Ja, die sammeln ja noch. Also die sind jetzt noch in der Phase, die haben das verlängert nochmal, diese Crowdfunding-Phase. Die tun sich schwer. Ich tue mich auch schwer mit diesem Konzept. Ich finde das Konzept gut in dem Sinne, dass wir uns als Journalisten jeden Tag hinterfragen, schaffen wir es auch mal nicht immer nur auf das Unglück zu schauen und zu beschreiben, wie schrecklich alles ist, sondern auch mal den Blick zu drehen, zu sagen, und was könnte man jetzt besser machen? Also ich finde dieses Hinterfragen gut. Ich tue mich mit diesem Begriff schwer. Ich tue mich damit schwer, ein ganzes journalistisches Angebot darauf aufzubauen. Abgesehen davon, dass ich bin gespannt, wie die das machen, weil es ist natürlich wahnsinnig schwer, also zu sagen, ich beschreibe jetzt die Lösung für Probleme, wenn es dann nicht PR-Geschichten für ein Unternehmen sein soll, was genau diese Lösung zufällig anbietet, ist das, ich will mich da gar nicht mehr lustig machen, ist das sehr, sehr viel Arbeit, das zu recherchieren. Also, ja, viel Erfolg damit.
Und die Lage, Geschäftsmodell funktioniert oder Feeling? Sie haben ja so ein Geschäftsfeeling.
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, Geschäftsmodell ist da auch das falsche Wort, weil die sind getrieben von so einer Mission und ich glaube, die sammeln auch Leute ein, die diese Mission gut finden. Das finde ich jetzt erstmal richtig. Ich glaube, wenn man schnell Geld verdienen will im Journalismus, denkt man sich was anderes aus als das. Und deswegen wünsche ich denen erstmal viel Glück, weil es einfach eine publizistische Idee ist.
Herr Quos, auch Ihre drei konstruktiven Lösungsvorschläge fehlen.
Also zunächst mal, glaube ich, ist es falsch. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen den Oberlehrer ablegen als Journalistin. Wenn wir jetzt unsere Blätter labeln nach dem Motto, jetzt gibt es nur Constructive News, auf Deutsch nur gute Nachrichten, ist es ja wieder eine Bevormundung für Sie, weil dann wird vorselektiert, dann wird Ihnen erst vorenthalten, was negativ ist. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich glaube, wir müssen tatsächlich berichten, was ist. Und wenn in der Ukraine Russland sich ein Land einverleibt, müssen wir genauso darüber berichten, wie über den Tsunami, über Pegida oder über diesen schrecklichen Syrienkrieg. Also da ist die Vorstellung, das drehen wir jetzt alles irgendwie auf positiv, die finde ich ziemlich abenteuerlich. Aber was richtig ist, man darf sich nicht erschöpfen in der Beschreibung von schrecklichen Zuständen, sondern man muss schon schauen, bei den Themen, bei denen es sich anbietet, ihnen Lösungsvorschläge anzubieten. Also, was weiß ich, die Steuern steigen wieder zum x-ten Mal und dann ist es natürlich richtig, das zu beschreiben, aber vielleicht macht man eine große Ratgeberseite und das ist der große Trend in den Zeitungen. Ratgeber, wie schaffe ich es eigentlich, meine Steuerlast zu minimieren? Oder wie schaffe ich es eigentlich jetzt, die Kassenbeiträge steigen alle? Wie finde ich die richtige Kasse, um dem ein Schnippchen zu schlagen? Also das ist, glaube ich, der richtige Ansatz und der ist übrigens nicht so ganz neu. Ja? Also da gibt es ja viele Magazine auch, die sich dann mit diesem Thema schon beschäftigen, positiv auch Dinge anzugehen.
Es gab auch schon den einen oder anderen Fokustitel dazu.
Es gibt den
aber, einen oder anderen Fokustitel. Wenn Sie jetzt nochmal einen Rollenwechsel machen, sind bei dem Funke-Geschäftsführer oder dem Boss demnächst zur Gehaltsbesprechung und sagt, Quosi, bitte erzähl uns, was sind denn drei Lösungswege, wie wir aus dem Schlamassel kommen? In der Medienkrise. Was sind die drei Ideen?
Wieso kommen Sie immer auf wieder drei Wege?
Ja, weil das immer eine klassische Form ist, wo man sich konzentrieren kann.
Das ist dieses typische Listendenken. Ich glaube, wir müssen, es gibt kein Patentrezept, wie der Journalismus aus der Krise kommt. Ich glaube, wir müssen uns als Journalisten alle total konzentrieren darauf, gut zu sein. Wir müssen an der Qualität arbeiten, wirklich noch viel mehr vielleicht als in den vergangenen Jahren, obwohl da schon verdammt viel passiert ist, wir haben es vorhin gehört. Wir müssen an der Qualität arbeiten, dass das Vertrauen in unsere Produkte, in unsere Arbeit wieder steigt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das geht nur, da muss man auch Geld in die Hand nehmen. Also das ist eine schlechte Idee von Verlegern, die über Jahre Zeitungen dünner zu machen, Tiefdruckbeilagen rauszuschmeißen, Korrespondentenplätze abzuschaffen und gleichzeitig die Abonnementpreise zu erhöhen. Sondern man muss ins Produkt investieren. Ich kann jetzt vielleicht Beispiel jetzt Zentralredaktion, wurde ja auch gescholten, ihr macht da Einheitspreis, gibt beim DJV irgendwo so eine Taste, da steht immer Einheitspreis drauf, wenn sich jemand Gedanken macht, wie er sich nur aufstellen muss. Wir haben morgen vier große Themen im Blatt. Das ist Super Tuesday, das ist VW, das ist die mazedonische Grenze. Und was das vierte habe ich gerade vergessen. So, also, wie bilden wir das ab? Das kann man mit dpa machen. Oder man hat wirklich Leute vor Ort. Und auch wir haben jetzt durch die Kraft der Gruppe einen Mann, der hier sitzt jetzt, wenn wir hier gemütlich beisammen sitzen, im Schlick in Mazedonien an der Grenze und schreibt das ganze Elend auf und stellt die Frage, Kanzlerin hat gestern versprochen, die Flüchtlinge haben alle Unterkunft. Stimmt das wirklich? So, VW-Krise, wir sind im Gespräch gewesen heute mit Müller, mit dem VW-Chef am Rande des Genfer Automobilsalons. Super Tuesday haben wir jemanden in Washington vor Ort und hier in der Zentrale einen langjährigen Washington-Korrespondenten. Also da ist einfach mit viel Aufwand, ist da jetzt Expertise zusammengekommen und das wirkt sich im Produkt aus und das ist, glaube ich, so der einzige echte Weg, den ich ganz oben sehe auf unserer Agenda, Qualität abliefern. Und da müssen wir dran arbeiten. Und ich kann nur hoffen, dass es wirkt. Und dass Sie dann auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und das ist ja die entscheidende Frage, wie der Journalismus am Ende überlebt. Ja? Sind Sie am Ende bereit, 2 Euro oder auch vielleicht mehr für eine Tageszeitung auszugeben, was mittlerweile weniger ist als eine Tasse Kaffee bei Starbucks, um auch dafür zu sorgen, dass das hochwertiger Journalismus in Deutschland überlebt und wenn ich am Ende, und jetzt kommen wir auf Ihre These, Katzenvideos ausschließlich konsumieren oder Rankings, die sehr gut laufen.
Herr Alt, Ihre Lösungsperspektive zum Schluss, also 3 kleine Punkte.
Ich stimme, danke für die Vorwarnung, ich stimme Herrn Gewuss zu, es muss mehr Journalismus in den Journalismus. Positive Nachrichten ist einfach das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das ist meines Erachtens eine Reaktion auf die Zunahme skandalisierender Berichterstattung und es ist eine ganz verständliche Reaktion, aber es wird keine wirkliche Aussicht auf Akzeptanz haben, auf ökonomischen Erfolg, glaube ich, auch nicht wirklich. Ich würde als 2. Punkt dafür plädieren, dass man ein bisschen stärker differenziert zwischen der ökonomischen Krise von Medienunternehmen und der Krise der Profession des Berufes Journalismus. Eine ökonomische Krise der Medienunternehmen hätte es so und so gegeben. Also wenn eine solche Medienrevolution stattfindet, wie sie sich jetzt seit etwa 20 Jahren mit hoher Geschwindigkeit vollzieht, werden alle Medienunternehmen sich umstellen müssen, werden krisenhafte Phänomene erleben. Das hat mit der Frage, ob der Journalismus gut ist, Vertrauen hat oder nicht Vertrauen hat, erstmal nichts zu tun. Und ich glaube nicht, dass ein Journalismus, der mehr Vertrauen genießt, sich dadurch notwendig besser verkauft. Das könnte eine Milchmädchenrechnung sein. Zu einem Vertrauen gehören immer 2. Einer, der Vertrauen schenkt und einer, der Vertrauen verdient. Und wir haben jetzt relativ viel nur darüber geredet, ob der Journalismus Vertrauen verdient. Dort, wo Journalismus ist, verdient er den, aber er wird immer mit Misstrauen zu kämpfen haben. Karl Kraus hat gesagt, keine Gedanken haben und sie nicht formulieren können, das ist Journalismus. Also Misstrauen ist auch eine notwendige produktive Kraft und wer ständig Nachrichten auswählt und ständig diese Welt erklärt, ich kriege die Welt, was ist Journalismus? Leute, die ich nicht kenne, erzählen mir etwas über Ereignisse, bei denen ich nicht dabei war. Wieso soll ich da nicht misstrauisch sein? Und insofern ist das ein wirklich großes Problem und das kann der Journalismus einfach nicht lösen, dass diejenigen, die Vertrauen schenken sollten, dass nennenswerte Teile des Publikums, und zwar nicht, weil es ein schlechter Journalismus ist, sondern weil wir seit Jahrzehnten Massenarbeitslosigkeit haben, Umweltzerstörung haben, ein Finanzsystem haben, über das man gar nicht mehr reden soll, also wo die Demokratie nicht mehr demonstrieren kann, dass sie Lösungen hat, das ist eine Situation, die hat der Journalismus nicht geschaffen. Der ist der Bote. Der Bote ist nur dafür verantwortlich, wie er die Botschaft überbringt. Und das ist schon eine spannende Frage.
Okay, gelernt. Wunderbar. Ich glaube, wer das nochmal vertiefen will, es gibt auch ein Thesenpapier zu dieser potenziellen Studie, die noch kommt. Und einiges an blauen Papieren, Dokumentationen draußen, wie Sie sich bedienen können. Jetzt ist Zeit auch für Ihre Rückfragen oder Statements. Die kommen als zweite, aber ganz am Anfang noch der Kollege Frank Überall, kein Künstlername, Professor Frank Überall, neuer DJV-Vorsitzender, der sich den Riesenanspruch gesetzt hat, den Journalismus in Deutschland zu intellektualisieren. Herr Überall, wenn Sie den Abend heute gehört haben, warum wollen Sie sowas machen und so eine Riesenaufgabe sich vornehmen? Der steht gleich neben Ihnen.
Ich habe nicht gesagt, dass ich den Journalismus intellektualisieren will, aber ich habe gesagt, dass ich die Diskussion darüber und auch unser Verbandsengagement als Gewerkschaft und Berufsverband intellektualisieren will. Wenn ich höre, dass Herr Quos schon sagt, es gibt irgendwo die DJV-Taste. Ich habe sie noch nicht gefunden bei uns in der Geschäftsstelle, wo wir immer etwas genervt reagieren, wenn Personal abgebaut wird. Ja, natürlich. Also ich meine, bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, ich werde auch gleich noch versöhnlicher, aber bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, ich glaube nicht, dass die verschiedenen Zeitungen, die Sie jetzt repräsentieren, bisher gar keine Korrespondenten gehabt hätten. Insofern muss es natürlich auch Ihre Aufgabe sein, jetzt nochmal dafür zu werben, dass das jetzt alles sehr gut läuft. Aber natürlich gibt es so eine gewisse Allergie bei uns, ja, also der Organisation, der Journalistinnen und Journalisten, wenn man sagt, wir werden jetzt viel weniger einsetzen, aber das wird jetzt viel besser. Ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
Also das ist ja falsch, was Sie sagen.
Gut.
In Reserve, er muss erst einmal reden.
Gleichwohl habe ich verstanden und das nehme ich von heute Abend auch mit, dass Sie glücklicherweise mir einen Teil meiner Einlassungen schon weggenommen haben, indem Sie gesagt haben, ja, Journalismus muss auch bezahlt werden. Wir haben es in der Regel auch mit höchst qualifizierten Menschen zu tun, die dort arbeiten. Ja, wenn man das Handwerk wirklich gelernt hat, wenn man es anständig ausüben kann, ja, da ist man auf dem Markt auch was wert und das muss auch bezahlt werden. Das muss von den Verlagen, das muss von den Sendern bezahlt werden. Ja, aber letzten Endes muss das auch irgendwo refinanziert werden bei den Öffentlich-Rechtlichen über Gebühren. Dafür muss es eine Akzeptanz geben und es muss auch die Akzeptanz geben, dass man ja das ein oder andere Medium dann tatsächlich auch bezahlt. Das werden dann immer die Vergleiche gemacht mit der Tasse Kaffee oder Ähnlichem. Naja, und dann gibt es manchmal auch Diskussionen, wo dann sagen, ja, da habe ich heute Nachmittag wieder erlebt, wo es dann hieß, ja, da habe ich was gelesen und das war in der Bild am Sonntag und ja, haben Sie es denn genau gelesen? Ja, habe ich bei Facebook gesehen.
Herr Überall, nochmal eine Frage zur Profession, weil das wichtig ist. Wir haben so viele jetzt kritisiert, Lösungsvorschläge. Haben Sie eine einfache Erklärung, warum Journalisten selbst sich so wenig kümmern um ihre Branche und so viel mitmachen? Man hat manchmal den Eindruck, es ist einfacher, Obdachlose vom Kölner Hauptbahnhof zu organisieren als Journalisten.
Das galt als unfein, über den eigenen Berufsstand zu sprechen. Insofern bin ich ein bisschen aus der Rolle gefallen jetzt als DJV-Vorsitzender, ja. Weil ich sage, ja, wir müssen auch stolz drauf sein, was wir da machen. Mhm. Wir müssen eben wirklich auch im Freundeskreis, wo einem entgegengehalten wird, mal, was machst du da eigentlich? Ja, also wenn ich neue Leute kennenlerne, die gucken manchmal schon auch ein bisschen komisch wie Journalist. Ja, und da müssen wir insgesamt in der Branche sehen, eben diese Kulissenschieberei, ich nenne es immer Content-Schubserei. Wir müssen wirklich sehen, dass wir deutlich machen, nur Journalisten können, was Journalisten können. Und natürlich, um das Beispiel noch ganz kurz zu bringen, natürlich können Sie irgendwo im Supermarkt einen Schnitzel für 1,50 Euro kaufen. Okay, ja, Eckart von Hirschhausen sagt immer so schön, wenn Sie das essen, überlegen Sie sich, ob Sie daraus bestehen wollen. Das kann nicht wirklich gesund sein und insofern kann auch Billigjournalismus, den Sie kostenlos im Netz bekommen, auf Dauer nicht gesund sein oder Sie zahlen es teuer mit Ihren Daten.
Und ehrliche Antwort, schaffen Sie das?
Das weiß ich doch nicht. Ich versuche es, aber ein Interesse, das nicht formuliert wird, findet im gesellschaftlichen Diskurs nicht statt.
Alles klar. Deswegen
formuliere ich es.
Vielleicht später noch mehr davon, aber Sie sehen, er will mehr. Und hat
jetzt eine Frage? Oder?
Bitte? Ob er das schafft?
Ich dachte, es kommen Fragen aus dem Publikum.
Ja, aber langsam. Die kommen jetzt auch. Okay. Ihr Kollege von Focus kommt jetzt. Ex-Focus, oder? Ex-Focus, heute der wichtigste
Militärjournalist in Berlin. Danach haben Sie es am Hals, das Mikrofon.
Ja, Thomas Wiegold ist mein Name. Ich bin freier Journalist mit dem großen Glück, nicht auf PR angewiesen zu sein, was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist. Ex-Focus, wie Sie richtig sagen, das führt mich gleich zu meiner ersten Anmerkung an Herrn Löwitsch. Ihr arm, aber ehrlich Argument irritiert mich ein wenig. Danach müsste ich jetzt als freier Journalist deutlich besser sein als damals bei Focus, wo ich ein Mehrfaches verdient habe. Vielleicht bin ich ja jetzt besser, aber nicht, weil ich weniger Geld habe. Insofern Fragezeichen.
Zweite das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, materiell engagiert, deswegen glaubwürdig. Aber es gibt
das
auch andere.
Das ist doch arm, aber ehrlich. Entschuldigung, ich bin arm, ich bin im Kloster und deswegen glaubt mir. So verstehe ich Sie jedenfalls. Aber gut, vielleicht habe ich Sie auch missverstanden. Dann nehme ich das hier mit zurück. Zweite Anmerkung, dass Journalisten vorgeworfen wird, sie schielten nur auf Aufmerksamkeit, ohne den Inhalt wirklich wahrzunehmen, ist nicht ganz neu. Es gab mal einen deutschen Politiker, der hat gesagt, ich gebe es Ihnen halb gelogen, dann verdienen Sie auch noch was am Dementi. Da steckt ja eigentlich die gleiche, wer sich erinnert, das war Konrad Adenauer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war eigentlich die gleiche Haltung und die ist schon ein paar Jahrzehnte her. Und jetzt meine eigentliche Frage an Hans-Jürgen Arlt. Du bist natürlich als Wissenschaftler in der sehr luxuriösen Situation, sortenrein wie im Labor denken zu können. Hier die Aufmerksamkeitsökonomie, hier der Journalismus, der auch Aufmerksamkeit braucht, aber das verlogene Kind und das schwierige, aber gute Kind. Wenn ich mir Medien wie BuzzFeed oder Weiß angucke, wo alle zucken und sagen, meine Güte, die machen nur reine Klickhurerei, Katzenfotos Nummer 10 wird dich am meisten überraschen. Auf der anderen Seite haben gerade BuzzFeed und Weiß bewiesen in jüngster Zeit, dass sie investigativen Journalismus leisten können, wenn sie denn wollen, dass sie in der Lage sind, Teams irgendwo hinzuschicken, die denen der traditionellen Medien eigentlich in nichts nachstehen. Es gibt jetzt nicht nur aus dem US-Wahlkampf, sondern auch aus Konfliktregionen. Ich glaube, Weiß waren die Ersten, die einen Embedded-Journalisten bei ISIS hatten. Kann man so oder so bewerten, aber die haben es gemacht. Insofern ist für mich diese sortenreine Trennung einfach fürchterlich schwierig. Kann es nicht auch sein, Focus Online nehmen wir mal aus, dass jemand, der auf Klickhurerei setzt, um dieses Wort nochmal zu gebrauchen, am Ende dann doch mit dem Geld auch noch was Schönes macht.
Okay, danke. Thomas Nell auf der anderen Flügelseite, alte Haudegen vom ARD, Hauptstadtstudio in Berlin und WDR.
Ja, viele Jahre Radio und denselben Vornamen wie Thomas Wiegold, Thomas Nils, ja. Kleine Anmerkung auch, also weiße Flecken so auf der Landkarte der zu wenig bedachten Themen gibt es schon, wenn ich da also gerade an den noch nicht 3-4 Wochen alten Besuch von Netanyahu in Berlin zurückdenke. Das war eine so unkritische Berichterstattung und auch im Vorlauf, also wie überhaupt, über, wie ich finde, den Nahen Osten, speziell jetzt, also natürlich nicht über den Mittleren Osten mit all den problematischen Ländern, aber über Israel, Palästina, seit Jahren, übrigens auch im Öffentlich-Rechtlichen, also dem ich angehöre, so wenig, so unkritisch, nicht verlogen, Gottes Willen, aber es wird durch Weglassen auch nicht kompletter, was da so steht und was man so hört und was man so sieht, stiefmütterlich berichtet wird, dass ich mich wundere, gerade in einem Jahr, wo dann gepriesen wurde im letzten Jahr 50 Jahre diplomatische Beziehungen. Bei all den Animositäten, die man so hat bei dem Thema gerade in Deutschland, ist das, finde ich, frevelhaft. Genauso wie mir zu kurz kommt, dass man sich immer nur ergötzt an Trump und Hillary ein bisschen besser behandelt, aber nicht irgendwelche Implikationen mal darstellt. In der Funkelgruppe nicht, aber selbst im Spiegel nicht. Vielleicht wird es in einigen Regionalblättern nicht unbedingt erwartet, dass man mal fragt, was passiert eigentlich, wenn so ein Trump Präsident würde. Mal gucken, was morgen der Aufmacher in der Funkelgruppe erbringt. Sicherlich wieder hochinteressante Darstellungen dieses Herrn. In meiner US-Korrespondentenzeit habe ich den auch mal interviewt, aber nur zum Trump Tower, nicht zur Politik. Und da war er genauso ein Prolet, wie er einem heute vorkommt. Naja, das reicht natürlich aber auch nicht als Hintergrundberichterstattung. Das ist sicherlich auch keine Erinnerung wert. Also es gibt schon weiße Flecken, nicht Lügenpresse. Alles Frage alles. Habe ich ganz kurz an Professor Alt auch und die meint, nochmal zurück zu ihrem verkäuflichen, wie sagten Sie, Aufmerksamkeit, also zu der Animation. Da ist man doch aber doch gleichzeitig in der Zwickmühle, vielleicht nicht bei allen Themen. Also nehmen wir mal, verkäufliche Animation ist sicherlich die geplatzte Ehe von Herrn Maas, auch die von Frau Nahles. Da könnte man ordentlich draufhauen, auch in der seriösen Presse, auch in seriösen Sendungen und richtig Kasse machen, Quote machen.
Okay.
Aber jetzt sage ich nur, ist es nicht auch so, dass die Menschen genau das wissen wollen? Da wird man natürlich nachdenklich. Das ist diese, wir würden jetzt vielleicht hier mehrheitlich sagen, gar nicht vorhandene Relevanz, aber genau die ist nachgefragt. Was sagt da der Wissenschaftler?
Wunderbar. Da geht noch eine Hand durch die Dame, wenn ich es richtig sehe, in der dritten Reihe. Bitte rechts. Genau, und dann der Kollege auch da. Wenn Sie es etwas zuspitzen könnten, da vorne, die Dame in Dunkel. Ja. Und dann nebendran der Herr auch schon. Ein Mikro ist eigentlich zu wenig.
Okay, Carola Kalweit, ARD Online. Ich habe eine Frage, oder ich habe vermisst im Podium die Frage nach ethischen Standards, wie damit in Redaktionen umgegangen wird. Und ich finde, dass gerade so eine Geschichte wie German Wings damals das ganz stark gezeigt hat, dass die Redaktionen durchweg alle verunsichert waren und man sich im Grunde ja nicht wundern muss, wenn das die Leser oder ja, Zuhörer und Fernsehschauer auch sind. Also wie gesagt, deswegen geht das direkt vielleicht an die Dame vom Spiegel, würde mich interessieren.
Vielen Dank. Der Kollege rechts außen kann das Mikrofon gleich entgegennehmen.
Ja, ich denke, man muss vielleicht doch
Mikro zu Ihrem Mund
und genauer hingucken, handelt es sich um Printmedien oder um die öffentlich-rechtlichen Sender? Mein Eindruck ist, dass die Printmedien, das ist natürlich pauschalisiert, generell doch kritischer die Themen anpacken als die öffentlich-rechtlichen. Das hängt natürlich auch sehr stark ab von den Redaktionslinien. Aber die Westalliierten, als sie hier Rundfunk und auch die Zeitungen begründet haben, beaufsichtigt haben, haben versucht, eins einzubläuen, den Journalistinnen und Journalisten, meist waren es ja Journalisten, dass man doch strikt trennen müsse zwischen Nachricht und Meinung. Und wenn ich also, ist noch gar nicht so lange her, außer Ende letzten Jahres, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk morgens beim Frühstück höre, dass ein Beitrag eingeleitet wird, anmoderiert wird von einer Journalistin mit der Formulierung, der rechte Hetzer Orban, dann kommt Text, dann frage ich mich, die nimmt doch eigentlich vorweg, was ich eigentlich selber mir sozusagen durch ihren kommenden Beitrag denn erarbeiten möchte oder erschließen möchte.
Okay, verstanden. Okay.
Da ist also, denke ich, auch ein Problem. Gut. Ich habe überhaupt den Eindruck, die Journalisten hier, die hier tätig sind oder hier vorgetragen haben, sind sich ja alle sehr einig, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Bei uns gibt es nicht viel zu kritisieren. Lügenpresse sind wir uns alles einig, ist natürlich Quatsch. Vielleicht hat der ein oder andere doch, weil das ein bisschen heftig war, darüber nachgedacht, aber wie ist das mit der Manipulation?
Okay. Ja? Gut.
Durch Bilder zum Beispiel, jetzt Mazedonien, ist doch ein Unterschied, ob ich ein Bild zeige oder ein Foto zeige von anstürmenden Massen am Zaun oder eine arme junge Mutter mit ihrem Baby.
Alles
das weckt doch ganz unterschiedliche Emotionen hervor.
Ich glaube, der Bogen ist gespannt von Ihnen.
Gibt viel zu sagen dazu.
Ja, genau, aber ich glaube, die wesentlichen Aspekte werden wir rausfiltrieren. Ich sehe jetzt erstmal kein Handzeichen, zunächst für die erste Runde. Doch, hier vorne die Dame mit in Grün zuerst und dann der Herr ganz kurz pointiert. Bitte schön.
Zu den weißen Flecken. Ich habe mich sehr gefreut über den Beitrag von dem ARD-Herrn hier. Zu den weißen Flecken gibt es ja auch noch ein Problem, dass es ganz rechts die junge Freiheit gibt, ganz links die junge Welt mit einer abweichenden Berichterstattung zu allen möglichen weltpolitischen Themen und dazwischen eine sehr ähnlich klingende Presselandschaft, Medienlandschaft, die viele Themen von Zeit über FAZ bis zu Spiegel, Fokus, sehr ähnlich behandelt. Auch die Taz ist da oft sehr gleichlautend. Ist da nicht das Problem der Glaubwürdigkeit definiert, dass es eine viel zu ähnliche, ich will nicht sagen gleichgeschaltet, eine viel zu ähnliche Medienberichterstattung gibt? Und warum ist das nicht zu ändern?
Okay.
Die weißen Flecken, die eben beschrieben wurden, sind meiner Ansicht nach ziemlich groß geworden in der letzten Zeit.
Alles klar, Dankeschön. Der Herr im karierten Jackett mit aller Pointierung. Ich glaube, er hat sich auch gemeldet, oder? Sie bitte. Okay, dann machen Sie.
Also ich habe heute hier mitgenommen, dass die Journalisten doch eigentlich alle recht ordentlich nicht Lügenpresse machen und vernünftig berichten und umfassen. Und wir als Nutzer machen uns ein Bild davon. Wie schön. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Nietzsche geschrieben, die Menschen interessieren sich für das Krankhafte, für das Kriminelle, für das Unnormale. Das interessiert. Hat sich Nietzsche geirrt?
Sehr gut, das ist ja fast mit der Inbrunst vorgetragen. Für die zweite Runde kommen, erstmal machen wir, Frau Bayer wird einstarten in die Linie. Sie haben einige Punkte aufgenommen und dann wurden die anderen Kollegen sind ja auch gemeldet. Versuchen Sie so pointiert wie möglich die einzelnen Aspekte aufzugreifen. Sie waren ja einmal ganz konkret angesprochen.
Ja, also zweimal ganz konkret, deswegen muss ich leider auch da ein bisschen detailliert antworten. Bei Trump war es durchaus nicht so, dass wir dann auch nochmal also ins ergötzt haben, es war Ihr Begriff ergötzen, sondern wir haben eine Titelgeschichte gemacht, wo wir ganz bewusst gesagt haben, jetzt ist es Schluss mit lustig. Wir zeigen, wie gefährlich dieser Mann sein kann für die amerikanische Demokratie, letztlich für die ganze Welt. Also es war schon eine sehr harte Titelgeschichte und sehr bewusst, dass wir gesagt haben, wir ergötzen uns nicht mehr daran. Die Dame hat gefragt nach Lubitz, das Flugzeugunglück. Da meinen Sie wahrscheinlich, dass herausgekommen ist, dass der Pilot krank war, ne? Und wie man dann damit umgegangen ist.
Das war erstmal in der ARD so war, dass die 20.000 Social-Media-Kanäle, die es gab, eine einheitliche Linie gefahren waren. Also
manche haben den Namen geschrieben, manche haben Bilder gezeigt. Den Eindruck hatte ich einfach, dass es generell einfach in allen Medien war, dass man überhaupt nicht wusste, wie man mit dieser Situation umgehen soll.
Ethische Grundlagen.
Genau, also da können wir gerne an dem konkreten Beispiel bleiben. Wir haben das sehr kontrovers diskutiert, sollen wir den Namen ausschreiben oder nicht. Aber die Sache war dann an einem bestimmten Punkt so groß, dass klar war, der ist jetzt leider zu einer Figur der Zeitgeschichte geworden. Der Name war in der Welt, man brauchte nur Andreas L. zu googeln und dann war sofort die Ergänzung Lubitz, dass es uns an dem Punkt albern vorgekommen wäre, den Namen abzukürzen, da haben wir uns dagegen entschieden. Wir haben aber dann trotzdem gemeint, wir müssen da inhaltlich sehr sauber sein. Wir hatten an einem Donnerstag, drucken wir dann immer, und da hat mittags der Staatsanwalt gesagt, was passiert ist, dass also der Co-Pilot der Täter war. So, und dann haben wir das so beschrieben mit auch wieder 30 Leuten, die das recherchiert hatten. Dann haben wir aber in einer zweiten Titelgeschichte dann reflektiert, was bedeutet es eigentlich, wenn so jemand krank ist. Und da war unsere Titelzeile die Schuldfrage. Ne? Also wir wollen uns da auch immer mal wieder selbst korrigieren, wenn wir denken, wir haben Fehler gemacht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, immer auch sozusagen den eigenen Arbeitsprozess und die eigenen ethischen Standards zu reflektieren und auch zu ändern, da im Gespräch miteinander zu bleiben. Ich glaube nicht, dass die so festgefügt sein können und einmal sozusagen in Stein gemeißelt. Da muss man einfach im Gespräch bleiben drüber, was richtig ist und was nicht.
Ich habe schon konkret genug gefragt, und die Frage ist, ob es nicht einfach einen Konsens geben müsste unter Medienmachern, wie man mit solchen Katastrophen umgeht. Weil es wird wieder so eine Katastrophe geben, und ich glaube, dann wird es genau wieder dieselbe Reaktion geben, dass die Presse lügt oder sie nicht anständig diese Situation umgehen. Also mir fehlt diese Debatte einfach generell darüber, wie man mit solchen Unglücken umgeht.
Ja, ich glaube, dass es keine feste Regel geben kann. Ne? Also wenn es nicht so ein großes Unglück gewesen wäre, hätte man den Namen abgekürzt. An dem Donnerstag war aber klar, das ist jetzt, der Name ist in der Welt, und dann entscheidet man so. Ich glaube nicht, dass man das für alle Branchen und für alle Titel und für die gesamte Branche definieren kann.
Aber was die Kollegin meint, wäre ja zum Beispiel ein Auftrag auch mal im Presserat, sich eben über solche Fragen grundsätzlicher Gedanken zu machen, weil es Lücken gibt. Aber das wäre viel Arbeit, und da wagt sich doch keiner ran. Herr Quo, Sie wollten Einzelaspekte der Fragen aufgreifen.
Ich glaube, was uns gut tut, Journalisten, ist vor allem, uns an die eigene Nase zu fassen, zu schauen, dass wir in unseren Titeln, in unseren Medien, die wir vertreten, einfach besser werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich halte ganz wenig davon, dass man sich so gegenseitig jetzt die Sache um die Ohren haut. Deswegen wundere ich mich so ein bisschen über den Beitrag eben von Ihnen, von Kollege der ARD, der uns jetzt vorwirft, wir würden bei der Trump-Berichterstattung der irgendwie nicht den Kern treffen. Sie werden morgen in keiner Zeitung einen so harten Anti-Trump-Kommentar lesen wie bei uns. Das betrifft auch die ganze Strecke, die wir bis jetzt gemacht haben. Wir waren mit Trump immer kritisch, deswegen frage ich mich, welche Zeitung Sie lesen. Und wenn Sie schon die weißen Flecken monieren, dann kann ich sagen, andersrum wird ein Schuh draus. Ich sehe bei den Öffentlich-Rechtlichen die großen weißen Flecken. Und da muss ich nochmal nach Köln zurückkommen. Wie ein WDR mit 8000 Mitarbeitern es schaffen kann, nicht mitzubekommen, was vor seiner Haustür passiert, das ist für mich ein riesen weißer Fleck. Und deswegen glaube ich, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen da sehr hart an sich arbeiten müssen und nicht die Fehler bei den anderen suchen sollten.
Aber zu wenig Radio, und der WDR hat auch nur 4500.
Okay. Aber Herr Kuhs, gerade Köln wäre ja eigentlich das Thema, dass alle Medien sich an die Nase greifen müssen, dass sie nach den Ereignissen bis heute noch nicht geliefert haben. Das ist doch die Skurrilität. Alle beklagen die Defizite damals am Silvesterabend, aber bis heute ist nichts Nennenswertes, Wesentliches geliefert worden.
Ja, das lag aber jetzt weniger an den Recherchen der Journalisten, sondern dass tatsächlich es Verwertbares wenig rauskam.
Ja, aber da könnte man ja Druck machen. Ja, Sie haben früher auch bei der Bild-Zeitung die Leute rausgeschickt, wenn nichts Verwertbares
war. Es waren ja auch Leute draußen, waren ja alle draußen. Der WDR war ja dann auch mit seinen 4.500 Leuten auch draußen irgendwann, ne? Aber halt sehr spät. Okay. Ne? Und deswegen, also die weißen Flecken, die sehe ich auch wirklich bei Ihnen. Und ich glaube, wir leben wirklich, wir würden einen besseren Journalismus machen, wenn wir uns auf unsere jeweiligen Aufgaben voll konzentrieren.
Okay. Ja. Alles klar, nee, jetzt kommt erstmal Meister Niggemeier mit den weißen Flecken, weil er immer in diplomatischer Manier das klären kann.
Ich glaube, dass man an Herrn Quos gerade sehr schön gesehen hat, warum sich Medienkritik so schwer tut in Deutschland. Sie fangen damit an zu sagen, wir sollten uns weniger untereinander kritisieren, um dann im nächsten Satz zu sagen, und wenn Sie mich kritisieren, kritisiere ich Sie jetzt. Das heißt, Medienkritik wird verstanden von Leuten wie Herrn Quos als so ein Boxkampf. So ein Boxkampf. Der boxt mich, dann boxen wir zurück. Ich bin schon grundsätzlich anderer Meinung, dass wir uns untereinander nicht kritisieren sollen. Wir als Journalisten kritisieren Politiker, Wirtschaftsleute, Fußballer. Aber uns untereinander sollten wir nicht kritisieren. Warum denn nicht?
Doch, Sie haben recht, wir sollten uns kritisieren, aber wir müssen schon bei der Wahrheit bleiben. Und ehrlich gesagt, Ihre Rolle, ja, Sie sind ja der wortmächtigste Medienkritiker in Deutschland, die ist nicht zu unterschätzen.
Und nein, St. Franziskus ist der Medienkritik.
Ehrlich gesagt, na klar, Niggemeier ist eine Marke. Und Sie sagten vorhin, Sie haben 1.000 Abonnenten. Seit heute Morgen haben Sie 1.001. Ich habe Sie heute Morgen abonniert, 3,99 €.
Ja, klar. Ja, aber Herr Kruse, Sie müssen intellektuell schon auf seinen Einwand eingehen, damit das was bringt.
Ja.
sonst können wir die Zeit sparen.
Ja, natürlich. Also jetzt mal Spaß. Natürlich müssen wir uns gegenseitig kritisieren. Ich war eben nur so allergisch, weil natürlich ein Vorwurf, ein falscher Vorwurf in dem Fall, der trifft uns auch in der Ehre. Und natürlich haben wir Journalisten auch Ehrgefühl. Ja? Und deswegen war ich da vielleicht jetzt dünnhäutig. Ja, wir müssen uns gegenseitig kritisieren. Und wenn Sie uns nachweisen in der ARD, dass wir populistisch berichten über Trump, dann akzeptiere ich das. Aber wir müssen schon bei der Wahrheit bleiben. Das ist mir wichtig.
Okay. Ist, glaube ich, auch nicht so tragisch. Er hat auch natürlich recht, dass in etablierten Auslandsmagazinen die wahre Hintergrundgefahr von Trump und Co. nicht austapeziert wird. Zurzeit. Das kommt vielleicht noch. Das war der Hinweis. Und ansonsten muss man natürlich sagen, Sie werden in der gesamten ARD im Hörfunk zweite Kulturwellen Dinge finden, die man gar nicht ahnt. Die werden nur vom Publikum nicht abgerufen. Also das, aber insgesamt muss man das sehen. Jetzt würde ich gerne Herrn Löwig als ausgleichendes Element hören zu den weißen Flecken und zu der Frage, was alles nicht kommt. Wie schätzen Sie es ein? Die Taz war ja mal angetreten, auch diese weißen Flecken aufzugreifen. Leisten Sie das heute noch, was mehrere Kolleginnen und Kollegen aufgerufen haben?
Also es gibt ja so eine leicht rassistische Bezeichnung von Afrika als der schwarze Kontinent. In vielen Medien ist ja Afrika zum Beispiel der weiße Fleck-Kontinent und bei uns nicht. Ja, also wir.
Aber noch ein bisschen tiefer gehend. Also verstehen Sie, was die Menschen, die einzelnen Leute, die das gesagt haben, meinen, ja, dass viele Themen nicht vorkommen?
Ja, das stimmt, aber deswegen ist ja die Vielfalt gut. Deswegen finde ich auch, also teile ich auch nicht so richtig, wahnsinnig die Begeisterung von Jörg Voß für seine 11 Chefredakteure, die jetzt eben nicht mehr 11 Zeitungen machen und 11 Papiere mit Zeitungen da voll machen, sondern eben jetzt nur noch eine. Weil das ist ja, Sie können es natürlich immer behaupten, ja, wir decken das ab und wir decken das ab, aber die Gewähr dafür, die haben Sie am besten durch den Pluralismus, also durch die Vielfalt, weil dann gibt es eben doch irgendeine Zeitung, die es eben doch schreibt oder die doch Platz hat oder wo doch irgendein Journalist so nerdig ist, dass er sich eben um das Thema kümmert.
Ja. Nehmen Sie das als Kritik an für die Taz selbst, was das Spektrum angeht. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, so ein Thema Armut, Reichtum, nach der Oxfam-Studie sind ja alle Medien eingestiegen und die Süddeutsche auf Titel und so weiter. Auffällig war, dass die Politik, die etablierte Politik, trotz der medialen Aufnahme nicht reagiert hat. Das tabuisiert hat. Also eine komplett verschobene Sphäre. Die Medien sind drauf eingegangen, die Politik nicht. Da könnten doch Leitartikler und das Kommentariat dafür sorgen, dass auch die Politik sich sozusagen damit beschäftigt.
Ja, machen wir.
Machen Sie,
klar. Also,
ja. Beispiel war vielleicht nicht so gut, aber trotzdem, ich versuche das anzubringen. Jetzt eine weitere Frage.
Bitte. Ich fand das erstens interessant, was der Herr mit dem grauen Sweatshirt gesagt hat, dieses, ich möchte es mir selber erarbeiten. Mhm. Ja, das nehme ich auch mit. Es ist halt immer es ist immer die Dauerfrage, wie explizit machst du es oder stellst du es nur dar? Also, weil dir wird sonst vorgeworfen, der hat ja gar keine Haltung. Der breitet das ja nur aus. Mhm. Ja, ich will wissen, wofür steht er? Was will der Typ? Was will die Zeitung eigentlich? Und das sind so diese Pole, wo das so hin und her geht. Aber ich finde das interessant, dieses sich erarbeiten. Das habe ich so noch nie.
Ja, doch, das ist zum Beispiel der Tenor von dem Spiegelartikel, der wichtigen Beiträge der Leserin, ist genau das, was der Herr gesagt hat. Aber das ist ja auch ein bisschen bigott. Dahinter steckt ja sozusagen, gib du doch wertfreie Informationen, die es gar nicht gibt. Die Einordnung der Informationen, die Akzentuierung. Sie müssten umgedreht sagen, gib doch mehr Geld aus für richtige aufwendige Feature, wo verschiedene Facetten drin sind, wo das ausführlich dargelegt wird. Der Reiz und der Erfolg von vielen Dingen ist doch, wenn die Dinge ausführlich dargelegt werden und mit vielfältigen Positionen und Einordnungen. Und die Autoren ihren Standpunkt überhaupt mal reflektieren. Nur das ist die Ausnahme. Weil ich finde es etwas wohlfeil, gib mir die pure Information wie so ein Schlachthof und ich verarbeite sie dann zu schöner Teewurst. Das geht ja nicht. Ja, und das, von daher ist das so ein bisschen bildungsbürgerliches Ressentiment, was damit schwingt. Das war mein Eindruck.
Einmal Einspruch. Ich habe jetzt einen sehr kritischen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob Sie in der Süddeutschen oder bei dem, was in den Printmedien über Hillary Clinton. Ja. Und da kam sehr klar, sehr schön die Distanz der Autorin zu dieser Person, zum Ausdruck, durch Ironie und auch kritische Berichterstattung und dadurch, dass sie ihre Position bekommt.
Okay.
Und das macht
alles
das relativ sehr spannend. Also,
ja. Okay, den wir nehmen, aber jetzt ist alles klar, wir gehen jetzt in die nächste Fragerunde, damit noch zwei Fragen kommen, der Herr mit dem Bart und die Dame in der Mitte und dann kurze Antwortrunde, weil dann, wir müssen ja auch zu dieser roten Beetesuppe mit schwarzen Flusskrebsen am Kokosschaum kommen.
Ja. Ganz kurze Frage, der Begriff Qualitätsjournalismus ist ja ein ausfüllungsbedürftiger Begriff und ich habe den Eindruck, dass heute ein relativ großer Konsens besteht, was man unter Qualitätsjournalismus versteht. Frage, werden wir in 10 Jahren noch dasselbe unter Qualitätsjournalismus verstehen oder wird sich der Begriff Qualitätsjournalismus grundlegend ändern?
Letzte Frage an die Dame, von der Dame in der Mitte. Könnten Sie bitte zum Mikrofon kommen, in der Mitte rechts mit dem braunen Bluse.
Danke sehr. Einmal, es gab gerade bei der ARD zu dem Mord an Uwe Barschel einen Spielfilm. Es gibt zu diesem Fall 3 Bücher. Ich glaube, das früheste war Ostrowski. Wann wird der Spiegel endlich sein peinliches Kapitel Barschel aufarbeiten? Zweitens, wir reden doch eigentlich davon, dass man lösungsorientiert statt skandalisierend arbeitet. Was ist denn mit den Fluchtursachen Syrien? Da komme ich zurück zu Herrn Nils. Da gab es mal einen Artikel von einem Reinhard Merkel in der FAZ. Ich weiß nicht, ob es sonst was gab. Und drittens, wie lange haben Deutsche ihre Spielfilme nach Afrika exportiert? Wie kommt es, dass Afrikaner bis heute glauben, hier regnet das Geld von den Bäumen? Und ein junger Afrikaner hier in Berlin sagt mir, es hat gar keinen Zweck, dass er das seinen Freunden zurück-e-mailt, dass das nicht stimmt, es kommt nicht an. Okay. Also hat das irgendwie jahrelang gewirkt. Und ein letzter Satz zur Taz. Dominic Johnson, Afrika-Berichterstattung, ist ein katastrophales Phänomen für Fehlberichterstattung. Und da ist der Begriff Lügenpresse noch fast harmlos dabei.
Okay. Ich sehe schon, das ist so ein Fragenkomplex, der sich für Einzelberatungen sicherlich eignet. Ich bin sicher, der wahnsinnig verständnisvolle Löwig, der nimmt sich dafür viel Zeit. Okay, die Qualitätsfrage. Wer möchte darauf angehen? In 10 Jahren denken wir anders drüber. Niggemeier?
Das weiß ich nicht.
Ja, aber sind wir für solche Sachen zuständig?
Ich möchte einen Satz noch sagen zu der Frage, brauchen wir eigentlich große Feature, weil diese Frage aufkam, müssen wir denn den Leuten schon, sollen Journalisten schon vorher erzählen den Leuten, was sie zu denken haben? Ich glaube, die Antwort ist nicht nur, sie sollen doch lange Feature lesen, sondern ich glaube, wünsche mir da auch eine Rückbesinnung tatsächlich auf solche journalistischen Tugenden. Mich ärgert ganz viel an der Berichterstattung über die AfD, wo ich das Gefühl habe, dass sie so oft daherkommt und mich schon anschnaubt, was die jetzt wieder gesagt haben, das glaubt ihr nicht. Wo ich glaube, und ich bin überhaupt kein Freund der AfD, ich wünsche mir gerade als Gegner der AfD eine viel nüchternere Berichterstattung, die sagt, das und das will die AfD, das hat die gemacht, ohne von vornherein diesen Schaum der Empörung mitzuliefern, der, glaube ich, kontraproduktiv ist, der Leute auch abschreckt.
Gut, das war, glaube ich, eine Präzisierung auch in dem Sinne. Alles klar. Herr Löwig, wollen Sie auf diese Afrika-Frage und die Klage eingehen?
Das müsste argumentiert werden.
Okay, dann machen Sie es nachher solo.
Also ich finde Dominic Johnson einen der besten Afrika-Berichterstatter in Europa.
Also die Suppe verkocht, dann machen wir schnell Schluss. Aber das ist die Suppe, Sie sehen, ich habe ja schon angedeutet, aber Sie sind fast fertig. Sind noch einmal angesprochen worden, wollen Sie darauf antworten?
Ja, also ich will wirklich jetzt nicht jedes Mal antworten. Ja. Das wird ja auch langweilig, haben wir gemacht. Wir können uns ja darüber gleich nochmal miteinander verständigen. Sie haben im Prinzip recht. Viele Sachen sind noch nicht beantwortet. Sie haben vollkommen recht. Woher kommt Pegida und was ist das für ein Impuls? Und was ist das für eine Kränkung, die dahinter steckt? Und für ein Nicht-Gesehen-Werden, das haben wir längst noch nicht beantwortet. Insofern haben Sie, alle, die Fragen gestellt haben, im Prinzip recht. Ganz, ganz viel muss noch beantwortet werden. Man muss noch hingucken. Aber wir befinden uns ja alle in einem Prozess. Wir machen Ausgabe für Ausgabe für Ausgabe und sind gute Hoffnung, dass wir alle miteinander auch dann immer weiterkommen in der Beantwortung der Fragen.
Herr Kroos, bei Ihnen noch was ganz Wichtiges übrig geblieben.
Eine ganz kurze Antwort nur auf den Qualitätsjournalismus. Klares Ja von unserer Seite, oder von meiner Seite. Natürlich wird es ihn weitergeben, sonst können wir aufhören. Mhm. Ja? Die Ansprüche werden weiter bestehen und das hängt auch am Ende auch von Ihnen ab, ob Sie Ja sagen zum Qualitätsjournalismus und uns helfen, damit zu überleben. Das ist ganz wichtig.
Okay, das ist ein Doppelpunkt, nachher geht's weiter. Ich danke allen Beteiligten hier auf dem Podium für diese Diskussion. Viel spannend. Gegen die magische Anziehungskraft der Suppe kann man nichts mehr unternehmen. Wir kapitulieren und wünschen Ihnen noch viel Vergnügen bei den weiteren Besprechungen draußen und schönen Abend bis zum 14. Juni.